Und da sind wir schon wieder mit Hooked on Topic Nummer 130 und der direkten Weiterführung unseres, ich wollte gerade letztwöchigen sagen, aber vorletztwöchigen Casts, wo wir das erste Halbjahr dieses Jahres rekapitulieren lassen, bin ich mir nicht sicher. Mir die Frage beantworten, ob ich das gerade richtig gesagt habe oder nicht, kann mein wunderbarer Kollege Thomas Geuger
bestimmt. Lassen etwas rekapitulieren. Kennst du dieses, es, muss ich immer an Looney Tunes denken, da gibt es auch so einen Joke mit, wir müssen Kapitel aufgeben.
Ja, das kenne ich, den kenne ich. Ich kenne nichts von Looney Tunes, aber diesen Witz kenne ich irgendwoher. Ich weiß gar nicht, woher. Aber man rekapituliert doch auch aktiv und lässt nicht nur rekapitulieren. Das ist eine Frage, die wir...
Kapituliert aktiv.
Bitte?
Man kapituliert aktiv.
Ja, das sowieso, das mache ich ständig beim ersten Anzeichen von Stress.
Ja, man sagt ja oft, wir lassen das Ja Revue passieren ja, oder so.
Genau,
oder
ich glaube, man sagt nicht, man lässt rekapitulieren.
Ja.
Ich glaube nicht.
Jetzt bin ich selber vor.
Wir beginnen einfach mal mit einem kurzen Nachzügler, falls ihr euch fragt, was ist hier gerade los. Wie gesagt, vor zwei Wochen, Hooked on Topic Nummer 129, wollten wir eigentlich das erste Halbjahr komplett Revue passieren lassen, wie Thomas gerade bereits sagte. Dann bemerkten wir aber, es gab ja viel mehr Spiele als gedacht. Wir hatten irgendwie im Kopf, dass es auch nicht so viele Spiele gab, aber es gab dann doch viele, viele Spiele, die, über die wir teilweise länger redeten. Darunter sowas wie Pokémon, Gran Turismo, Ghostwire Tokyo, Tunic und ganz, ganz viele andere Spiele. Und falls ihr da interessiert dran seid, dann könnt ihr euch diesen anderthalbstündigen Cast gerne anhören von vor zwei Wochen, wie gesagt. Und jetzt machen wir damit weiter, essentiell ab April. Ich hätte aber noch einen März-Nachzügler, den ich gerne reinbringen würde. Am 4. März ist nämlich noch Triangle Strategy erschienen. Und ich, das ist ein Spiel, was schon ziemlich in Vergessenheit geraten ist, gefühlt, was glaube ich auch daran liegt, dass Square Enix auf einem unglaublichen Release in Roll gerade ist. Also, wenn du dir mal den Release-Kalender von Square Enix anguckst, da geht es richtig ab, gerade jetzt in der zweiten Jahreshälfte. Und darunter ist dann ja auch so ein Spiel wie The Dio Field Chronicle, was halt einfach wie fast das gleiche Spiel aussieht. Im Kampfsystem gibt es einige andere Besonderheiten und da spielt es sich ein bisschen anders. Aber wenn ich diese Cutscene sehe, mit denen hier gibt es drei Orte, die gegeneinander kämpfen und manchmal nicht und dann musst du als Commander hier umherziehen, das finde ich sehr, sehr amüsant. Aber Triangle Strategy finde ich trotzdem erwähnenswert.
Ja, das ist ja im Stil von Octopath Traveler, dieses 2D-HD-Ding und du hast es zumindest ein bisschen gespielt und warst da ja auch sehr angetan von, dass das sowohl storytechnisch als auch spielerisch ein bisschen was drauf hat und ich lese auch oft Positives über dieses Spiel, aber vernehme selten jetzt den großen Hype, wo Leute sagen, okay, das muss man jetzt gespielt haben und vielleicht tue ich dem Spiel da Unrecht, vielleicht ist das ja doch so bei den Leuten, die so richtig eingestiegen sind. Aber es ist jetzt, es steht durchaus auf der Nachholliste quasi, so auf der Interessentenliste für dieses Jahr, aber halt nicht so weit oben, dass ich jetzt mal über die Demo hinaus reingeguckt habe.
Wobei die Demo ja auch irgendwie, ich glaube, 7,5 Stunden lang sein kann, also übertrieben, weil da man direkt weitermachen kann im Hauptspiel.
Ich mag irgendwie, auf der Switch gibt es voll viel Demo-Kram. Also Square ist da super hinterher mit ihren Spielen, dass sie oft Demos bringen.
Selbst hier ist bei einfach sowas, die erste Kapitel oder sowas.
Naja, selbst bei Dragon Quest 11 zum Beispiel habe ich auf der Switch die Demo gespielt und die ging voll lang.
Ja.
Und da hatte ich dann Spaß mit und dann habe ich auch das vollwertige Spiel gespielt, aber nur noch ein bisschen weiter, weil ich dann auch gemerkt habe, nee, dann habe ich auch irgendwie genug vom Spiel. Aber das finde ich total vorbildlich. Bei Fire Emblem zum Beispiel hat Nintendo auch eine richtig ausführliche Demo gebracht.
Richtig, ja, habe ich auch reingeguckt. Und das hilft halt auch oft, diese Neugierde zu befriedigen, die man hat. Und dann muss man das Spiel gar nicht mehr kaufen, was nicht der Sinn des Demo eigentlich sein soll, also aber richtig, für Kunden trotzdem gut.
Das ist tatsächlich ein Problem für viele, viele Entwickler und Studios und Publisher und einer der Gründe, der früher mal dafür angeführt wurde, warum es mal weniger Demos gab. Inzwischen gibt es wieder gefühlt mehr Demos. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, aber es ist halt super kundenfreundlich, dass du halt sagen kannst, ich guck einfach mal rein vorher.
Triangle Strategy ist ein bisschen ein komisches Spiel, halt, weil es diesen Mix aus diesen zwei Genres hat, nämlich einmal ein runden Taktikspiel zu sein, wo du aus der ISO-Perspektive diverse Figuren, ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Figuren auf einem Schlachtfeld hin und her bewegst. Jede dieser Figuren hat eine eigene Fähigkeit, hat eigene Fähigkeiten und die Besonderheit ist, dass dann auch die Umgebungseffekte relevant werden. Das heißt, ein Feuerzauber macht nicht einfach nur Feuerschaden am Gegner, sondern kann auch die Umgebung in Brand setzen. Und du dann wiederum kannst du das mit Wasser löschen, wenn du einen Wasserzauber darauf zauberst. Und dann gibt es eine Pfütze auf dem Boden, die wiederum andere Mali hat für die Charaktere, die da draufstehen. Du kannst dann auch mit Elektroattacke natürlich einen erweiterten Raum angreifen, wenn der mit Wasser bedeckt ist. Und das habe ich noch nicht so oft irgendwie gesehen in diesem Divinity Genre gefühlt. Da fällt mir das auch unmittelbar ein, dass er dann auch sehr physikbasiert dann noch zusätzlich sein kann. Aber das fand ich halt super, super cool. Die Sache ist, es dauert alles sehr, 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 sehr lange, bis man damit wirklich mal in Kontakt tritt, weil dieses Spiel halt auch wirklich ein Visual Novel ist. Ein voll vertontes Visual Novel, aber ein Visual Novel trotzdem. Eines, wo nicht viel Inszenierung stattfindet, denn die Kamera bleibt durchgehend in der ISO-Perspektive, wo du sie auch bewegen kannst. Und dann stehen sich halt diese hübschen, designten Charaktere gegenüber, aber die sind ja nicht besonders detailliert. Ja. Und ich finde, Triangle Strategy macht da einen großen, großen Fehler, indem sie keine Charakterporträts zeigen in diesen Dialogszenen. Und die gibt es. Es gibt so einen eigenen Charakter Punkt im Menü, wo du dir Sachen zu denen durchlesen kannst und Sachen kannst, angucken kannst, was die gerade können und ausrüsten kannst und sowas. Und das sind wirklich absolut wunderschöne Illustrationen dieser Charaktere zu sehen. Aber nicht in den Gesprächen, die einen sehr, sehr großen Teil dieses Spieles einnehmen, wodurch alles so ein bisschen entfernt und unnahbar wirkt. Und ich glaube wirklich, einfach das Gesicht zu sehen, würde super helfen, mehr nachvollziehen zu können, was hier passiert. Gerade weil es so fucking viele Charaktere gibt. Es gibt hier 3 Königreiche, die mehrere Königshäuser und Adelshäuser und mächtige Familien darunter haben. Mhm. Die sind manchmal verwandt und dann werden die miteinander verheiratet, über die Königreiche verteilt und dann ist das der Cousin. Das ist halt wirklich wie in Game of Thrones. Aber dir fehlt dann halt so die visuelle Komponente. Und das ist ein echtes Problem, obwohl das Writing halt echt stark ist. Es ist dann A, sehr langatmig, es ist gut vertont, aber trotzdem erzählt sich sehr lange aus, auch von Anfang an. Und B, hast du dann immer diese Entfernung zu dem Geschehen.
Ja, das ist immer die Kunst, da eine Balance zu kriegen, weil das schreckt mich tatsächlich so ein bisschen ab, wenn ich so weiß, ah, okay, jetzt kommen erstmal die 30-minütigen Expositionsdialoge, weil das oft so, also selbst wenn es dann gut geschrieben ist und so, ist es oft trotzdem ein bisschen trocken, weil du ja schon passiv einfach nur zuhörst und dann auch nicht viel siehst.
Ja.
Und das ist okay, das ist eine Hürde, über die man rüberkommen muss, aber eigentlich bin ich nicht so der Fan, wenn Spiele so anfangen.
Ja, das Spiel fängt dazu an und bleibt halt so. Das ist einfach das Spiel.
Ja.
Du hast halt einen Tutorial-Kampf, aber zwischen den Kämpfen dauert es einfach wirklich immer wieder richtig, richtig lange und die Kämpfe sind ein überraschend kleiner Teil dieses Spieles, in dieser Spielform. Ist ja auch ein sehr langes Spiel und das hat das, ich finde das gar nicht schlecht, weil es halt so gut geschrieben ist dabei und weil ich auch den Grafikstil mag und die Kämpfe dann mag, aber bei mir war es dann so, in dem Zusammenspiel hat es mich dann verloren einfach, weil dafür war die Welt mir dann nicht interessant genug, obwohl das Writing stark war und auch die Geschichte einen angenehmen Charakterfokus hat, also Bomben sind hier gar nicht so das große Problem, weil sie alles ziemlich gut über die verschiedenen Charakterverbindungen schaffen zu erzählen. Es ist nicht irgendein Erzähler, der dir sagt, ah, ich habe gehört, in dem Land XY ist das und das und das passiert, sondern die Prinzessin selbst ist involviert gewesen in dem Geschehen mit ihrer eifersüchtigen Cousine, ich ist jetzt einfach mal erfunden, und erzählt dir dann, was das mit ihr als Charakter gemacht hat, und das hat Einfluss auf dich als Hauptcharakter, weil du gerade mit ihr interagierst, und so erfährst du dann gleichzeitig die Hintergrundgeschichte, weißt du? Es ist immer auf die Charaktere bezogen, es ist nicht einfach nur Exposition, also nicht immer, aber oft. Und das weiß ich dem Spiel hoch anzurechnen. Nichtsdestotrotz, es ist halt eine recht klassische westliche Fantasiewelt, ne? Ohne jetzt die großen Fantasiewesen oder so, aber alles halt so europäisches Mittelalter daran angelehnt, mit dann so ein bisschen Magiezeug drin. Hat man schon oft gesehen und da fehlte mir dann ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, muss ich sagen.
Ja, schade. Hätte gewünscht, dass das irgendwie mehr klickt.
Ja, hätte ich mir auch gewünscht tatsächlich. Weil ich will wirklich betonen, dass ich das nicht, also das ist auch ein bisschen einfach, wie es dann bei mir ankam. Es hat jetzt wenig, wo ich wirklich sage, das macht's wirklich nicht gut oder falsch, außer halt diese fehlenden Charakterporträts. Mhm.
Ja gut, aber damit haben wir dann wenigstens den März jetzt.
Genau, damit haben wir den letzten Nachzügler vom März. Ich will kurz erwähnen, dass ich leider Siberia, The World Before oder Siberia noch nicht gespielt habe. Das ist ja erschienen im März und kommt richtig gut an nach dem furchtbaren dritten Teil. Mhm. Die Sache ist, ich habe den furchtbaren dritten Teil selbst nie gespielt, weil er ja furchtbar ankam. Aber es ist eine Fortsetzung immer noch von diesem dritten Teil und ich habe jetzt bereits 3 Stunden in Siberia 3 über die letzten Wochen gesteckt und spiele das so ein bisschen nach und nach. Das ist mittlerweile auch gut gepatcht worden, deswegen ist es deutlich besser als zum Launch, aber da werde ich hoffentlich irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten im Podcast mal drüber reden können.
Ich habe ja im März noch Persona 4 Ultimax gespielt, aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich es beim letzten Mal erwähnt hatte, aber da habe ich ja nur kurz Zeit reingesteckt, deswegen möchte ich das jetzt nicht nochmal ausführen. Mhm. Aber wir können zum April kommen, denke ich.
Ja.
Und zwar ist da zum Beispiel erschienen ein Remaster, über das ich mich gefreut habe, nämlich Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, weil Chrono Cross selbst habe ich damals verpasst. Und das war sehr interessant, dieses Spiel zu spielen. Und das Spiel hat auch Spaß gemacht. Und es ist eins, was ich jetzt nicht durchgespielt habe, aber eine Weile gespielt habe, weil das wirklich auf die Liste kam von, okay, da muss ich noch mal dediziert mich mit beschäftigen, weil es dauert ja dann auch eine Weile. Es ist halt leider kein gutes Remaster. Mhm. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht mal wirklich richtig ein Remaster, weil sie viel einfach nur abgescaled haben und dann auch leider schlecht abgescaled haben. Und da haben wir auch damals uns drüber unterhalten und hatten das ja auch im Stream gefeatured. Und das ist dann quasi auf der Ebene eine Enttäuschung.
Ja,
aber wenn du dann eine Weile spielst, bist du halt auch schon wieder dran gewöhnt. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie es nochmal gepatcht haben, weil dieses Upscaling und so ist die eine Sache, ne? Da kannst du ja zum Glück viel, oder nicht viel, aber du kannst zumindest diesen AI-Modus ausstellen.
Immer wieder wirklich furchtbar hässlichen und das Bild verfälschenden AI-Modus.
Genau, sodass du dann trotzdem die Pixel hast. Hast dann dafür aber auch nicht die neuen Charaktermodelle oder sowas. Mhm. Aber was eigentlich das Doofe ist, ist die Framerate in den Kämpfen, die halt total kaputt war. Mhm. Also das hat keiner so richtig verstanden, was da passiert ist. Und da müsste eigentlich ein Patch gekommen sein. Ich weiß aber nicht, ob es einen gab.
Also ich habe von Anfang Mai, Ende April hier im Steam-Forum keine Patches, was soll das, ist der Thread. Wo da unter drin sind dann Mods verlinkt, die FPS ein bisschen fixen sollen und den Upscaler. Ja, hier ein Thread von heute, vom 21. April. 56 days and still no patch. Also es ist tatsächlich noch nicht gepatcht worden. Das ist wirklich insane.
Ja, das ist
wirklich Wahnsinn.
Das ist
und dass Square Enix das immer wieder macht. Immer und immer wieder. Und manchmal patchen sie es dann und manchmal einfach nicht. Ich erinnere dann, glaube ich, an Chrono Trigger. Das war auch ein Desaster, als es rauskam, weil da ganz viel verfälscht wurde. Und das haben sie dann gepatcht über die Zeit. Und ich glaube, jetzt ist es einfach eine gute Version, die PC-Version.
Diese Release-Politik verstehe ich aber auch nicht, weil Chrono Trigger gibt es ja nicht auf Konsolen. Nur auf PC und Mobile. Final Fantasy Retro Remasters, was hält die davon ab, das auf Konsole zu bringen? Die sind auch auf PC schon überteuert.
Ich garantiere dir, aber ist einfach so ein weirdes Ding von dieser Abteilung kümmert sich darum und die haben keine direkte Connection zu der Abteilung, die sich um Konsolenports mit auch kümmert, sondern die machen standardmäßig nur Mobile-Sachen und PC-Sachen und das ist eine weirde Unternehmenssache, garantiert. Garantiert. Es geht nichts voll vorstellen mit diesen Entscheidungen, wo man keinen logischen Grund hinter sieht, außer seltsames Management, wo die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht.
Ich kann mir vorstellen, dass es mit Release-Timing zu tun hat, weil sie ja schon ziemlich viel auf der Platte haben, hast du ja am Anfang auch erwähnt, aber
ja, aber Final Fantasy ist ja schon über 1,5 Jahre verteilt erschienen, fast die ganzen Pixel-Remasters und da hast du ja nicht durchgehend, also das glaube ich dann nicht so richtig. Und ja, also ich finde halt wirklich, wenn man sich so ein Ding hier anguckt wie Chrono Cross, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Weißt du das? Jetzt gucke ich mal kurz nach.
Chrono Cross ich weiß auch nicht mehr.
Kostet 20 Euro, was okay ist.
Was okay.
Aber es ist halt ein Port, der schlechter ist als diverse Mods für die alten Spiele. Wenn du dir anguckst, was die Community mit Final Fantasy 7, 8, 9 macht, mit AI-Upscaling, das ist crazy. Das ist super, super cool. Wo sie wirklich in penibelster Kleinarbeit jeden einzelnen Hintergrundbildschirm in Final Fantasy 9 updaten, aber nicht einfach nur, indem sie sagen, ja, wir haben hier diesen AI-Upscaler, der macht das alles, sondern wir gehen da wirklich dann wirklich jeden einzelnen Bildschirm durch, sodass das wirklich eine akkurate, höher aufgelöste Variante davon ist. Und das ist in Chrono Cross nicht der Fall. Und in Final Fantasy 7 bekomme ich das als kostenlosen Patch, wenn ich mir die PC-Version hole, die normale. Und hier ist es ein Extra-Release. Also es ist halt immer noch die Besonderheit, vorher gab es das Spiel halt gar nicht. Und jetzt gibt es das halt endlich. Deswegen, klar, warum soll man sich's nicht holen? Es ist ja auch wortwörtlich alternativlos, wenn du aus dem Westen kommst und das endlich mal spielen willst. Aber umso verständnisloser steh ich dem gegenüber. Weil ich hatte auch Interesse daran, das mir näher anzugucken und einfach zu sehen, wie diese Frame auf einer PlayStation 4, auf der wir es gespielt haben, in die 20er und unter Areale geht, wenn man so einen Kampf startet. Und das Spiel sieht halt einfach aus wie damals. Das ist einfach indiskutabel. Das finde ich einfach insane. Ja,
ist halt kaputt. Es wirkt kaputt.
Es wirkt wirklich broken. Aber die Geschichte, wie war die cool, von dem, was du gespielt hast?
Da bin ich sehr schnell reingekommen. Es hat ja einen sehr melancholischen Anstrich, dieses Spiel. Und man muss Chrono Trigger nicht gespielt haben. Es hat zwar Zusammenhänge, aber die sind wohl nicht so wichtig, weil ich habe ja Chrono Trigger auch nur angespielt damals, beziehungsweise in der damals, als die DS-Version rauskam.
Ja.
Und von daher, da bin ich wirklich schnell reingekommen. Es hat halt diese sehr vielen Charaktere, von denen du auch unterschiedliche begegnest, je nachdem, also die werden quasi zufällig ausgewählt, so ein bisschen. Und das ist ganz interessant, da weiß ich noch nicht, wie viel Charakter die dann wirklich bekommen, aber auch die Geschichte um deinen Hauptcharakter und wie der so sein friedliches Leben eigentlich führt und dann plötzlich kommt er ins Dorf zurück und alle Leute kennen ihn nicht mehr und seine Mutter gibt's nicht und so. Es ist krass.
Ein zufallsgenerierte, also nicht zufallsgenerierte Charaktere, sondern dass der Zufall sagt, welcher Charakter gerade wo auftaucht. Das habe ich in so einem Genre noch nie gesehen.
Und
es
sind auch ziemlich viele. Also da hast du dann auch ein bisschen Auswahl,
Okay, Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition war das. Am 5. April, lieber Tom, erschien Lego Star Wars Skywalker Saga für alle Plattformen, also für Xbox, PlayStation, PC und auch für Nintendo Switch. Und das war ein Spiel, auf das ich mich ziemlich gefreut habe. Schon eine Weile, es wurde ja immer wieder verschoben und da gab es diverse Entwicklungsprobleme wegen Crunch und dann wurde die Engine gewechselt. Nee, das war noch das letzte Spiel mit dieser Engine, die sie selbst entwickelt haben, die sich so nicht so eignen soll für das, was sie hier gemacht haben, nämlich ein offeneres Spiel zu bauen. Mhm. Und künftig sollen sie dann wohl die Unreal Engine einfach benutzen. Ich war aber sehr gehypt, denn für alle, die es nicht wissen, Skywalker Saga will nicht einfach nur eine Collection, eine Sammlung der bisherigen Lego Star Wars Spiele sein, sondern wirklich einen Reboot der Lego Videospielserie. Und da haben sie sich quasi als Startpunkt einfach diese Spiele genommen, die sie schon mal gebaut haben. Denn hier ist im Grunde alles anders. Das Kampfsystem ist ein neues, aber auch wie das Spiel aufgebaut ist, ist ein neues. Du hast Upgrades für jeden der Charaktere. Du hast charakterübergreifende Upgrades und Skilltrees. Mhm. Und das ist was ziemlich Besonderes, wie ich finde. Denn was sie auch machen, ist halt das ganze Universum halt zusammenzufügen. Das heißt, du kannst wirklich im Weltall rumfliegen und dann sagen, kannst du dich so umgucken in 360 Grad und siehst halt, da ist dann diese Galaxie oder dieser Planet und dann drückst du da den Knopf und dann fliegst du dahin und dann bist du halt in dieser Galaxie und von da aus kannst du dann zu dem Planeten, wenn Naboo dort ist und da dann wirklich landen und dann dort rumlaufen, wieder hochfliegen und das hat halt Ladezeiten zwischendurch, aber es ist trotzdem connected, es ist nicht einfach über ein Menü. Ne? Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und da gibt es dann auch Gegner, die du treffen kannst und solche Kämpfe, die du haben kannst, ist auch so ein bisschen das Gefühl von einer Dynamik. Also es ist keine wirklich offene Welt, die lebt und atmet, aber es ist so ein bisschen der Ansatz davon. Also sie haben es genug connected, dass es dir so ein bisschen das erste Mal das Gefühl gibt von, oh, ich bin hier wirklich in diesem Universum und es ist miteinander verbunden. Ja?
Ja.
Und das ist super cool. Und wenn du dann wirklich auf den Planeten bist, da fühlt es sich dann tatsächlich wie eine lebende Welt an, weil diese Planeten haben dann immer eine riesige Hub-Welt tatsächlich. Also wenn du dann auf Naboo bist, dann kannst du wirklich ein großes, großes Areal vor dem Senatsgebäude erkunden und da hast du dann wirklich Dutzende Collectibles und Sidequests und Mini-Aufgaben, Platforming-Aufgaben und das ist alles ziemlich cool. Was darunter ein bisschen leidet, ist die Kampagnenerfahrung, also dieses Durchspielen von Leveln. Das ist mal mehr, mal weniger. In der Episode 1, wie gesagt, alle neun Episoden sind hier vertreten. Und Episode 1 besteht, ich glaube, bis auf ein Level, es sind insgesamt 5 oder 6, und bis auf ein Level sind, wenn ich mich richtig erinnere, alle Level irgendwie Fahrzeugsequenzen oder Fluchtsequenzen halt komplett geskriptete kurze Momente oder ein einzelner Bosskampf. Mhm. Und es gibt nur ein klassisches Lego-Level, wo du wirklich mal ein Areal durchläufst und da ein bisschen baust und da ein bisschen erkundest. Und das ist dann in Last Jedi, was ich dann gespielt habe, schon wieder ein bisschen besser. Da gibt es mir wieder mehr klassische Level. Aber oftmals sind diese klassischen Level einfach eingebaut in die Hub-Level aus der offenen Welt, weißt du?
Ja.
Und das merkt man halt. Also sie haben sich da bewusst dafür entschieden, wir setzen mehr Aufwand in dieses zusammengefügte Welt und dafür gibt's weniger Aufwand oder zumindest ein bisschen weniger, ja, es fühlt sich wie weniger Aufwand an, es ist sicherlich immer noch genauso viel Aufwand, aber es fühlt sich wie weniger Aufwand an, in die geskripteten, linearen Level. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Also ich fand es immer noch, ist ein super cooles Spiel, dass du jetzt ein richtiges Kampfsystem hast, ist super cool, dass du halt wirklich mit L2 zielen, mit R2 schießen kannst, wenn du Charaktere hast, die Fernwaffen benutzen. Du kannst wirklich Leute juggeln im Nahkampf, du hast ein rudimentäres Deckungssystem für das Ballern und das ist alles echt cool und das Spiel sieht hervorragend aus, wirklich richtig, richtig toll, ist voll gepackt mit Story-Sequenzen, hat wieder einfach einen super Humor, der komplett versteht, wo die Memes sind. Und ne, du hast den Buff Rilo in Last Jedi. Und da merkt man einfach, dass sie in den Konversationen dabei sind, selbst die Entwickler, und das voll mitnehmen und nicht diese respektvolle Distanz vor dem Material haben, sondern einfach sich komplett da reinknien und sagen, haha, das ist auch ein bisschen dumm. Und sie haben recht. Und das ist auch gut, dass man sich dann darüber lustig machen kann. Und das finde ich alles ziemlich cool. Aber ich trauere auch ein bisschen dem hinterher, was verloren gegangen ist.
Ich frage mich, was das nächste Lego-Spiel sein wird.
Ich glaube, irgendwie Lego Indiana Jones würde sich anbieten, dadurch, dass ja der letzte Film kommt.
Ja, dann frage ich mich aber, machen sie dann wirklich nur Lego Indiana Jones mit dem neuen Indiana Jones? Oder machen sie sowas wie bei Star Wars, dass sie sagen, wir...
Ich glaube, es wäre dann eine Collection. Ich glaube, es wären dann alle fünf Indiana Jones-Filme. Da müssen
sie ja wirklich viel nochmal neu machen.
Ja, klar, aber ich meine, mussten sie bei Star Wars auch und das sind neun Filme gewesen.
Aber bei Star Wars, also wir kennen ja ein bisschen was hinter den Kulissen, das lief ja nicht so gut. Ich meine, jetzt haben sie ja gesagt, wir machen dann andere Engine
als genau, nächstes, es war ja viel, also das war ja auch viel auf die Engine bezogen, genau. Ja. Aber ich glaube, dann, wenn du vorher guckst, was ich mit neun Filmen gemacht habe, wenn du dann fünf Filme hättest, das würde schon gehen. Ich habe mir gerade wirklich einen riesen Ballen Wasser ins Auge gehauen, übrigens. Das war cool, weil ich ein Wasser trinken wollte. Wie man Wasser, wenn man es trinken will, vom Glas ins Auge kriegt, das müsst ihr selbst herausfinden.
Ich finde es immer lustig, wenn man so Alltagsgesten versaut.
Ja.
Also es passiert ja ab und zu, ne?
Ja.
Dass du mal einen Schritt auf einer Treppe nicht hinbekommst.
Ja.
Oder wie du jetzt gerade einfach nur aus dem Glas trinken nicht hinbekommst. Oder irgendwas eingießen in ein Glas, das ist auch, naja.
Also ich glaube, Indiana Jones würde Sinn ergeben, weil der Film rauskommt. Ich persönlich finde immer noch Matrix super cool. Da hast du so viele Dinge und das könntest du so viel so cool connecten miteinander. Da
fühlt sich jetzt nur an, als wäre die Chance so ein bisschen
vorbei. Ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Ja. Und Indiana Jones habe ich persönlich nicht so ein großes Interesse dran. Auch die vorherigen zwei Indiana Jones-Spiele habe ich selbst nur mal angespielt.
Lego Dune, wenn die Trilogie... Oder was auch immer, was für eine Quintologie
halt,
oder wie viele Filme das werden.
Es sollen zwei Filme, es sollen drei Filme werden, aber die zwei Filme sind garantiert. Also der zweite Film wird die zweite Hälfte des ersten Buchs behandeln und Villeneuve will gerne einen dritten Film machen, indem er das zweite Buch behandelt, aber das ist weniger sicher.
Weil da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man diese French oder diese Filme, die ja so ernst sind, wie man den Humor reinbringt.
Es hat halt den großen Vorteil, da hast du diese einen Planeten, den du großartig einfach zusammenfügen kannst zu einer großen Welt, aber du hast auch nur den einen Planeten,
der aus Sand halt alles besteht. Wüste.
Also du hast halt Arrakis noch, Arrakis ist der Planet, du hast, jetzt habe ich den Namen vergessen, halt den Anfangsplaneten, wo die Familie wirklich herkommt und das ist eine schöne grüne Welt und du hast auch den imperialen Planeten und den Gefängnisplaneten von den Harkonnens. Also du kannst das ein bisschen machen, aber ein Großteil wäre halt in der Wüste. Da könnte man aber, du bist Lego, mach einfach.
Ich glaube, Dune ist noch nicht groß genug dafür.
Meinst du?
Ja.
Ja, für Lego, was dann auch Kinder anspricht, ich glaube auch, das wäre ein bisschen ein seltsamer
Film. Star Wars hat ja so diesen
Massentauglichkeit. Es gibt genug Disney, Marvel, Star Wars Dinger, die du noch nicht gemacht hast, die du zuerst machen kannst.
Ja, Marvel gab es halt auch schon. Ja, ist ja egal. Aha. Das wäre schon wieder ein eigenes Thema. Soll ich mal weitermachen?
Mhm.
Wir hatten im April beispielsweise auch noch das Stanley Parable Ultra Deluxe. Und das habe ich auch gespielt, viel gespielt. Durchgespielt ist immer schwer zu sagen, fällt mir zumindest schwer zu sagen, weil ich habe nicht alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat, aber vieles. Habe meiner Freundin auch noch zugeguckt, wie sie es gespielt hat. Und hatte sehr viel Freude damit, habe wirklich wieder viel geschmunzelt, auch wirklich viel gelacht. Es hatte nur nicht nochmal den gleichen Impact wie das erste Stanley Parable, was aber auch, glaube ich, ein bisschen schwierig ist. Ich mochte aber sehr, wie sehr es seine Natur als Sequel und die Rezeption des ersten Teils eingebaut hat in seinen Humor, weil das ist auf sehr schöne Art und Weise dort geschafft worden.
Ich hatte, ich habe ja immer noch einiges davon auch noch nicht gesehen, weil ich nur eine Playstation damit hatte und dann habe ich auch mit meiner Partnerin gespielt und dann wollte man es weiterspielen. Andere Sachen sind inzwischen gekommen und dann ist es ein bisschen hinten runtergefallen, aber ich will es auf jeden Fall noch weiterspielen, weil diese neuen Inhalte, die ja einfach dynamisch in das Spiel eingebaut sind, sind halt unglaublich. Also diese ganze Nummer mit den Steam-Reviews, ohne da jetzt noch viel mehr zu sagen, das fand ich, das hat da für mich tatsächlich genau den gleichen Impact gehabt wie damals, wo ich halt wirklich dachte, das ist so genial. Das ist so meta, aber auch so ehrlich und so weird und so lustig und so traurig und so melancholisch, alles gleichzeitig. Das fand ich wirklich, wirklich einfach nur großartig und hat mir richtig viel gegeben. Und ich weiß ja, dass noch mehr da ist mit diesem, wir spielen mit dieser Fakt, dass hier neue Inhalte sind. Und da freue ich mich sehr drauf, das weiter zu erleben. Ich glaube, die lange Wartezeit dahinter war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil einerseits ist das ganz gut, weil man jetzt, also ich konnte auch Teile des Basisspiels jetzt nochmal spielen und habe darum ein bisschen was vergessen, zumindest wie man es erreicht und sowas, und da ist genug Zeit vergangen. Andererseits hat das aber auch die Erwartungen hoch angesetzt, dadurch, dass es so lange in Entwicklung war. Und das ist es dann halt jetzt nicht, dass es das alles völlig auf den Kopf stellt. Es ist halt eine Meta-Behandlung dieses DLC-Erweiterungskonzeptes, aber auf die Art und Weise, wie man sich das auch denken würde, wie Stanley Parable das macht. Aber super. Also ich würde sagen, wenn ihr das Basisspiel damals gespielt habt und euch das mochtet, dann macht ihr wenig falsch
mit Ultra Deluxe. Momentan wäre es auch tatsächlich sehr weit oben bei mir bei den Empfehlungen von dem aktuellen Spielejahr. Und ich tue dem Spiel vielleicht auch ein bisschen Unrecht damit, dass ich dann sowas sage wie, ah, okay, es hat jetzt nicht so sehr reingehauen wie der erste Teil, weil das habe ich auch nicht erwartet. Also meine Erwartung war da jetzt nicht, okay, das wird mich noch mal so flashen können, weil es macht schon Stanley Parable.
Genau, und beim ersten Mal war das inhärent eine unglaubliche Untergrabung der Erwartungen. Das war halt super neu.
Und jetzt sind aber trotzdem noch genug Überraschungen und genug Ideen drin und genug Wortwitz und wirklich auch intelligenter Umgang mit dem Medium Videospiel, dass ich da trotzdem das wahnsinnig wertschätzen kann.
Ja, same hier. Am 21.04. erschien die finale Version von Teardown endlich, Tom. Das hatten wir vor langer Zeit mal, ja, knapp einem Jahr, schätze ich mal, vielleicht waren es auch anderthalb Jahre, weiß ich gar nicht genau, hatten wir
Ich glaube, es war 2020.
Oh, so lange schon tatsächlich, ja, über zwei schon. Jahre, ja. Hatten wir mal die Early Access Version von Teardown und die ist jetzt halt fertig, also 1.0, und es wurde auch danach nochmal gepatcht. Ist es auf Steam erhältlich und da habe ich dann nochmal wirklich ausführlich reingeguckt. In die Early Access Version habe ich ja vor allen Dingen dann für den Stream auch geguckt und das war ja dann einfach so ein bisschen, hier hast du halt dieses Spiel, in dem du Dinge kaputt machen kannst. Der Name Teardown verrät es bereits. Yep. Es ist alles physikbasiert hier. Du kannst Materialien kaputt machen, solange du die richtigen Werkzeuge dafür hast. Das heißt, Holz geht schneller kaputt, Stein und Ziegel geht schwerer kaputt. Da brauchst du dann schon Dynamit oder anderes schweres Werkzeug für. Und das macht super viel Spaß. Auch Feuer zu legen oder so, irgendwie so einen Bunsenbrenner zu benutzen, um so ein Holzhaus in Brand zu setzen und dann wirklich zu sehen, wie dieses Holz immer weiter Feuer fängt, aber dann auch die Struktur des Hauses davon mitgenommen wird und es halt von überkippen kann und sowas, das ist großartig. Ich habe mal ein Haus da in Brand gesetzt und dann ist das Haus aber war davon gar nicht touchiert, weil es hat quasi nur die äußere, die Tapeten und die Isolierung und sowas weggebrannt, aber darunter stand es noch, hat es halt so ein Metallskelett gehabt oder Betonskelett gehabt und das war dann einfach an der Oberfläche. Und das einfach zu erleben, ist super, super, super cool. Was ich denn jetzt aber das erste Mal gemacht habe in der fertigen Version, ist wirklich mit der Kampagne ausführlicher interagiert. Weil da ist Teardown was sehr anderes, als man erwartet. Und das ist etwas, was abschrecken kann, was mich auch abgeschreckt hat. Wo ich dann aber wirklich mal bewusst so den Schritt gemacht habe, ich interagiere damit jetzt mal so richtig doll und guck mal, wie es funktioniert. Und dann hat es richtig Klick gemacht, denn Teardown ist oftmals so ein bisschen eine Mischung aus Stealth-Spiel und Immersive Sim und Thief. weil du regelmäßig halt die Aufgabe, also meistens sind es Aufgaben, dass du irgendwas von irgendwo stehlen musst, um dann wieder zurückzukommen. Und sehr schnell kommen dann Einschränkungen dazu, wo sie halt sagen, hier gibt es einen Feueralarm. Das heißt, so, wenn du was in Brand steckst versehentlich, dann gibt es einen Feueralarm und dann ist im Grunde die Mission verloren. Oder hier gibt es sonstigen Alarm. Das heißt, sobald du, du musst meinetwegen 6 Gemälde klauen. Wenn du aber ein Gemälde einen Meter von seinem Ursprungsort entfernst, dann triggerst du einen Alarm, weil da so ein Kabel dran ist. Und dann, wenn der Alarm läuft, hast du dann noch 2 Minuten oder sowas. Mhm. Das heißt, du musst diese gesamte Map so vorbereiten, dass du, sobald du das erste Gemälde nimmst, alle anderen Gemälde in 2 Minuten machst. Und da kommt dann halt das Gameplay raus, weil dann baust du dir wirklich Pfade dazwischen. Hier haust du eine Wand raus, da stellst du ein Fahrzeug hin, das hat auch ganz viel Arbeit, ganz viel mit Fahrzeugen. Hier baust du dir irgendwie eine Brücke, indem du mit einem Bagger oder du hast so einen Kran, den du fahren kannst. Dann kannst du wirklich die Spitze des Krans, den Haken, an andere Oberfläche befestigen und diese dann irgendwo anders hinheben. Das heißt, du kannst sogar so ein bisschen was bauen. Oder eine so ein Gegenstand, den du klauen musst, ist auf einem Boot. Und dann halt, statt den zu nehmen, fahre ich dieses Boot erst irgendwo hin, nehme dann einen Kran und hiefe das Boot dann zu dem Ort, wo ich dann das Gemälde hintragen muss. Und damit so wirklich so richtig zu interagieren, das macht so viel Spaß, diese Level kaputt zu machen, wortwörtlich, und so zu verstehen, weil am Anfang wirken diese regelmäßig unmöglich, dass da halt steht, du hast hier einen riesigen Dock-Area, also so einen Hafenbereich, und sollst dann aus 5 völlig unterschiedlichen Gegenden Sachen klauen und hast dafür 30 Sekunden Zeit, wie soll das denn gehen?
Ja.
Und das dann nach einer Stunde zu schaffen, das ist super befriedigend. Das
ist aber auch sehr merkwürdig, ein Heist-Spiel aus diesem Konzept zu machen.
Wirklich, sehr, sehr komisch. Ich meine, wenn du damit nicht interagieren möchtest, du hast alle Möglichkeiten, das einfach zu ignorieren. Das Spiel hat sehr umfangreichen Workshop-Support auch. Und was du da einfach machst, was ich da gemacht habe, ist, ich habe mir im Workshop sehr einfach dann so eine Map runtergeladen, die einfach nur, hier sind 7 Arten von Gebäuden. Und hier, das kannst du einfach niederbrennen und da ist das andere. Mhm. Und hier haben wir ein gigantisches Fahrzeug mit Abrisskugel hingestellt, wo du dann die Abrisskugel so durch die Gebäude durchfegen kannst und dann fallen die, das ist, und so kannst du auch einfach damit interagieren. Und selbst auf dieser Ebene habe ich mehrere Stunden Spaß damit schon gehabt.
Ja, das ist quasi die nächste Iteration von Red Faction Guerilla. Weil wir keine neuen Red Factions bekommen, haben wir Teardown.
Ja, genau. Und auf dieser Ebene kann ich es wirklich sehr, sehr empfehlen. Mit dem, seid euch bewusst, wenn ihr die Kampagne spielen wollt, ist es halt das. Was mir aber auch sehr gut daran gefällt, ist, du hast dann kontinuierlich den Fortschritt, die Progression in Form von neuen Werkzeugen, die du halt kriegst. Mhm. Und diese Werkzeuge können auch einfach eine Schrotflinte sein. Und dieser Schrotflinte kannst du halt einfach super gut Zeug wegbauen. Also du hast keinen Kampf, zumindest hatte ich in den Stunden, die ich gespielt habe, nie Kampf und ich glaube, es wird es auch nicht geben. Aber die Schrotflinte ist halt gut geeignet, um mehr Materialien wirklich sehr schnell wegzuballern. Und dann immer zu sehen, oh, da ist ein neues Paket in meiner Heimatbasis zwischen den Missionen und dann ist da halt irgendwas, wo du denkst, oh, jetzt kann ich endlich das kaputt machen. Das ist super toll, du kannst upgraden und sowas. Ist ein tolles Spiel, ist wirklich, wirklich ein tolles Spiel.
Ich habe auch ein Spiel gespielt im April, das gemeinhin als eines der besten des Jahres gilt, nämlich Rogue Legacy 2. Und bei mir hat es einfach nicht so richtig geklickt. Es hat schon Spaß gemacht, wie Rogue Legacy 1 auch schon Spaß gemacht hat. Aber der Hebel wurde nie so umgelegt, dass bei mir jetzt diese Motivationskurve gegriffen hat und ich dann quasi nicht mehr aufhören konnte. Mhm. Sondern ich habe es eine Weile gespielt, habe diesen ersten Boss platt gemacht, habe noch ein bisschen weiter gespielt. Oh, dann hatte ich keine Lust mehr. Weil dann war es so dieses, ja, jetzt ist es schon wieder bekannt so und vielleicht war ich auch einfach nicht in der richtigen Stimmung, aber ich habe es an mehreren Stellen versucht und muss das dann vielleicht nochmal machen Richtung Ende des Jahres, aber irgendwie hat das bei mir nicht so richtig gezündet. Ich weiß nicht so ganz, ich kann nicht genau sagen momentan, woran genau es liegt, weil qualitativ ist das alles top, was das Spiel bietet und auch die Unterschiede der Charaktere und die Eigenschaften, die sie haben und wie sich der Kampf anfühlt, das ist alles gut. Trotzdem hat es nicht so ganz funktioniert.
Ich habe selbst kaum gespielt, ich konnte aber meine Freundin dabei beobachten, die es intensiver gespielt hat, die ja großer Roguelite-Fan generell ist. Und erstmal war ich halt auch, Rogue Legacy 1 habe ich ja auf dem Vita ein bisschen mehr gespielt damals, aber es war schon wieder so lange her, ich hatte keine großen Erinnerungen. Ich war nochmal überrascht von, wie sehr es ein Plattformer halt wirklich ist, Rogue Legacy, und wie sehr es halt dann auch mit fortlaufender Spielzeit ja wirklich ins Super Meat Boy-Areale geht. Und das fand ich halt dann echt überraschend und cool zu sehen, wie sich da da verändert. Also, dass du nach, wenn du das ein paar Stunden oder viele Stunden gespielt hast, hat dieses Spiel fast nichts mehr damit zu tun, was es am Anfang war. Weil die Bewegungsoptionen, die du bekommst, halt das alles ganz grundsätzlich verändern. Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte wirklich, dieses Spiel ist das, was ich am Anfang spiele, durchgehend, nur halt mit unterschiedlichen Charakteren.
Du kriegst an mehreren Stellen so Upgrades, die du dir auch erst erspielen musst, die dann aber bleiben für den Rest.
Und die halt wirklich ganz grundsätzlich verändern, wie du diese Level bereist und mit denen interagierst. Und dann gibt es auch neue Hindernisse in den späteren Leveln, die du nur mit diesen neuen Werkzeugen lösen kannst. Das fand ich dann sehr, sehr, sehr cool tatsächlich. Ich persönlich habe da, glaube ich, einfach nicht so viel Interesse dran, mich da durchzukämpfen. Ich glaube, ich mag den Grafikstil einfach dafür nicht ganz genug. Und das Kampfsystem ist mir ein bisschen zu rudimentär. Aber ich war da sehr froh, dass ich das in dieser Form mal sehen konnte, weil mir es einfach nicht bewusst war und ich eine echte Wertschätzung dafür gewonnen habe. Für
Bei mir ist das ja auch so ein Ding, dass ich da jetzt, ich kann da keine aktuelle Empfehlung oder Nicht-Empfehlung aussprechen, weil es dafür sich zu subjektiv einfach anfühlt momentan noch. Da müsste ich noch mehr reingrätschen.
Wir müssen mal einen Roguelite-Cast machen. Da lässt man einfach Lucy hin. Wir beide machen so einen schönen Tag, gehen Eis essen und dann kann die vier
Leo
Stunden.
Leo spielt die Spiele ja auch total gerne. Ich weiß jetzt aber nicht, wie tief Leo in Rogue Legacy eingestellt ist.
Ja, super. Dann machen wir machen wir uns einen schönen Tag, gehen Eis essen, setzen Leo und Lucy, das hört sich auch super an. Setzen hier hin, sollen sie über den Quatsch reden, wo sie mal den gleichen Kram machen für 20 Stunden. Alle freuen sich, die Community freut sich und dann streben wir nach wieder über richtige Videospiele.
Okay.
Cool. Am 28.04., lieber Tom, erschien ein Spiel, was mich extrem überrascht hat in seiner Großartigkeit. Und darüber will ich jetzt nicht so lange reden, weil da ich erst vor 2 oder 3 Wochen im Podcast ausführlich drüber geredet habe. Das ist nämlich Dorfromantik, was ich gekauft habe aus der Neugierde heraus, dass ich Dom da sehr positiv habe über reden hören und dann auch erweitert, das ist ja auch im internationalen Raum, dann relativ erfolgreich geworden, was ich ganz toll finde für ein Spiel, was Dorfromantik heißt und was
das ist, was es ist. Und so haben sie es ja auch gespielt, immer die Aussprachen zu hören.
Ist ja, Dorfromantik und Abriss. Ja. Ich mag das aber. Ich finde, das gibt den voll Charakter, dass sie diesen deutschen Namen behalten. Und diese deutschen Namen sind ja so oft auch Eigenbegriffe international, die sich irgendwann etablieren. Bedeckt. Ich finde immer, das ist mein Lieblingsbeispiel, dass sie einfach bedeckt sagen im Englischen.
Zu was?
Wenn irgendwas bedeckt ist, sagen die bedeckt. Das ist auch
alles.
Ja, ich glaube, das kommt auch so aus dem Jiddischen, wurde dann mit übernommen. Habe ich gerade erst vor irgendwie 2, 3 Tagen wieder gehört. Finde ich toll. Und ich glaube, da können sie auch ein bisschen dann was mit anfangen. Und ich finde das toll. Also ganz, ganz toll, diese Namensgebung. Und das ist ein Kartenspiel, in dem du Dörfer baust. Immer 6-seitige Karten. Ich will es wirklich nur kurz erklären. 6-seitige Karten. Und auf den Karten können Wiesen sein, Felder sein, Dörfer sein, Bäume sein und noch 2, 3, 4, 5 andere Biotoparten. Und im Idealfall willst du immer die gleichen Biotoparten an jeder Seite miteinander connecten. Mhm. Das heißt, das Haus an ein anderes Haus und die andere Seite, die eine Wiese ist, am besten gleichzeitig auch an eine andere Seite, wo eine Wiese ist. Und gleichzeitig willst du dann aber auch oftmals große Gruppierungen dieser Gebäudetypen oder Biotoptypen schaffen. Das heißt, du hast dann eine Quest, wo dann steht, oder so eine Fahne, die auf einem dieser Karten drauf ist, wo dann auf dem Gebäude die Zahl 74 steht. Das heißt, die wollen, dass hier 74 Gebäude einander geknüpft werden, durchgehend. Und das kannst du dann halt nur durch cleveres Legen dieser Karten machen. Und dieses Spiel schafft es dann halt, dass du ganz, 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 ganz wunderschöne Miniatur Dörfer, aber auch halt einfach Gegenden und ländliche Ländereien halt baust, die dynamisch wachsen, weil du selbst keine Entscheidung hast, welche Karte du als nächstes bekommst, das ist einfach vorgegeben und du dann immer so ein bisschen, was die Quests gerade sagen, danach dich dann richtest und es entstehen immer einzigartige und schöne Orte und Örtlichkeiten dadurch. Und du kannst das Spiel dann auch auf 2 Arten spielen. Du kannst es halt wirklich dann als Score-Jagd spielen, wo du dann gar nicht mehr darauf achtest, wie es aussieht, sondern wirklich nur guckst, wie ist das Effektivste, was ich hier machen kann, weil du durch das Abschließen der Quests auch immer neue Karten bekommst. Und wenn du das nicht machst, hast du irgendwann keine Karten mehr und dann ist Game over und dann hast du deinen Highscore. Aber du kannst auch sagen, das ist dieses Kompetitive, danach suche ich hier gar nicht. Ich will einfach bauen. Dann kannst du in den kreativen Modus gehen und hast einfach endlos Karten. Solange du willst, kannst du einfach genau das bauen. Nein, nicht genau das, weil du immer noch vorgegeben hast, welche Karte als nächstes kommt. Aber in diesem Rahmen kannst du bauen, wie du und wo du willst. Und das ist ein ganz simples Spielprinzip, das so, also gleichzeitig total beruhigend und harmonisch ist, aber auch unfassbar aufregend. Weil diese Aha-Momente, wenn du halt irgendwo einen Slot noch frei hast für genau eine Karte, du hast überall drum rumgebaut und hast du einen Slot und dann bekommst du exakt die Karte, die alle 6 Seiten perfekt da reinbaut, da, und dann gehen alle Umgebungen gehen so kurz nach oben und überall ploppen Punkte auf und Perfektzeichen. Das ist wirklich, das fühlt sich so gut an, das ist so befriedigend, ein wirklich, also das ist fast ein perfektes Spiel. Das will sowas Simples machen und das macht es in meinen Augen wirklich einfach fast perfekt.
Hat sich jetzt nicht mega viel vorgenommen, aber das, was es sich vorgenommen hat, macht es halt richtig
gut. Ja, und da ist halt dann für mich total überraschend, wie lange das unterhält. Also ich habe es jetzt nicht so viele Dutzend Stunden wie meine Partnerin gespielt, die sich da richtig drin wiedergefunden hat. Aber ich habe es über ein Dutzend Stunden gespielt. Und für so ein Spiel ist das schon echt eine ganze, ganz schöne Hausnummer, wie ich finde. 13 Euro kostet es auch nur auf Steam. Also kann ich wirklich jedem komplett empfehlen.
Im April kam noch das House of the Dead Remake raus für die Switch, später dann auch für andere Plattformen. Haben wir auch im Stream gespielt. Habe ich auch durchgespielt, was nicht so schwer ist, weil das Spiel ist ja voll kurz. Aber das war auch nur okay. Also das hat schon gutes Trefferfeedback und so ein Kram und ist halt wirklich ein Remake. Das heißt, es übernimmt einfach die Stärken vom original Sega-Spiel und funktioniert auf der Ebene dann auch, aber es ist halt nicht ganz so responsiv, wie jetzt die Originalspiele sind, weil es halt auf der Switch versuchst du was mit einem Joy-Con zu emulieren, was eine Lightgun macht und das geht einfach nicht 1:1. Es fühlt sich verzögert an und nicht ganz so intuitiv, wie wenn du da wirklich eine Lightgun in der Hand hältst. Und das schmälert dann schon den Spielspaß, plus die Performance auf der Switch ist halt nicht die beste. Da kannst du dann zu einer anderen Plattform greifen, wo das nicht mehr das Problem ist. Aber dann machst du es halt alles mit Analogstick.
Es sei denn, du spielst über PlayStation, weil da gibt es mittlerweile Move-Support.
Move-Support?
Ja,
stimmt,
kannst
die haben ja
Move-Support. Da kannst du es als Lightgun-Shooter spielen, weil Move hat die, ich habe es zu Hause auch, die Lightgun-Add-ons. Ich habe zwei, ich habe eine so eine Pistole, aber auch so ein Gewehr. Und da kannst du es reinklippen und dann kannst du es mittlerweile wirklich einfach als Lightgun-Spiel auch spielen. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, was.
Selbst das ist aber übrigens nicht 1:1 dann wie eine Lightgun.
Nein, genau. Aber es ist zumindest sehr, also es gibt aktuell nicht viele einfach zu kaufende Varianten. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist dann so eine der einfachsten. Leider. Und man muss halt sagen, es wird konstant gepatcht. Ich sehe gerade heute kam ein neuer Patch für die Switch-Version des Spiels, wo einer der Punkte Improved Gyroscope ist, dass also auch Gyroscope-Steuerung mit dem Controller verbessert werden sollte. Und was ich sehr gerne mag, weil daran erinnere ich mich von unserem gemeinsamen Durchgang auch drin, Added Option, wo steht's? Added Option for Muting Reload Voiceover. Weil immer wenn du nachlädst, Reload. Die Charaktere was sagen und du lädst halt alle 2 Sekunden maximal nach und dann schreien sie immer das und das kannst du jetzt ausmachen. Genau. Das finde ich gut. Und es hat ja auch kontinuierlich seitdem Patches bekommen. Nichtsdestotrotz jetzt die Switch-Version, das ist genau wie bei Panzer Dragoon Remake, was vom gleichen Entwickler kam. Da war das auch schon so, dass die Switch-Version zuerst exklusiv erschien und dann über die folgenden Monate und Wochen die anderen Plattformen und es sehr schnell deutlich wurde, andere Plattformen sind die deutlich bessere Wahl, weil es hier deutlich besser aussieht und läuft. Vor allen Dingen läuft, das ist das Wichtige in meinem Fall da. Das gibt es mittlerweile, es gibt es auf den anderen Plattformen, auf PC und PlayStation, Xbox weiß ich leider nicht. Aber diese Patches scheinen auch darauf hinzudeuten, dass es auch auf der Switch mittlerweile deutlich besser ist. Ist halt wirklich genau das gleiche Art, die gleiche Art von Remake wie halt bei Panzer Dragoon. Hat all die gleichen Probleme.
Und ist auch, also wenn ich jetzt so ein ganz großer Fan wäre von entweder Panzer Dragoon oder House of the Dead, wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht, weil es sieht jetzt nicht großartig aus. Der Stil ist halt sehr austauschbar.
Das gibt es so oft gerade, ne? Ich finde das voll schade. Weil ganz oft sind diese Remakes oder Remasters halt einfach, man ist glücklich darüber, weil sie die einzige Art sind, auf moderne Art und Weise oder auf modernen Plattformen, die einfach zu spielen und zu kaufen. Aber was man dann ja eigentlich hätte, ist zumindest die gleich gute Erfahrung wie damals.
Ja.
Und im besten Falle, weil es ein Remake ist, hast du eine bessere Erfahrung.
Ja.
Und es ist jetzt schon so, also ich kann jetzt Chrono Cross aufzählen, ich kann Clonoa aufzählen wegen den grafischen Sachen und ich kann jetzt House of the Dead, gerade alles in den letzten Wochen erschienen, alles Spiele, wo ich sagen würde, es ist cool, dass ich das jetzt einfach kaufen kann, aber die Basic-Version wäre da, glaube ich, besser gewesen. Und das finde ich halt schade.
Ich hätte immer gern einfach die Alternative. Entweder, dass du switchen kannst zur Originalversion, wie das bei Halo Anniversary oder den Monkey Island Special Editions oder so der Fall ist, oder halt wirklich separat, dass du die Möglichkeit hast, die Originalversion dir zu holen. Wir haben jetzt sowas wie den PlayStation-Katalog auf PlayStation 5 und PlayStation 4 mit PS Plus Premium, aber der ist auch bisher nur ein Witz. Mhm. Und darüber könnten solche Sachen auch veröffentlicht werden, aber
Bei Halo muss man auch sagen, das war auch nie richtig ideal, weil das war die Engine von Master Chief Collection, wo sie dann die alte Grafik hatten, aber das hatte diverse Physik- und Gameplay-Sachen, die trotzdem auf der neuen Engine basierten, sodass du quasi nicht die alte Erfahrung hattest und Grafikglitches und sowas hattest. Und das haben sie mittlerweile fast alles gefixt. Also da gibt es sehr interessante Blogs. Also wirklich dieses und letztes Jahr kamen noch Patches raus, damit die Ursprungs-Halo-Version in der Master Chief Collection quasi die letzten Unreinheiten, die gereinigt werden und sauber gemacht werden. Was ich da ganz schön finde, gerade aktuell Blade Runner ist dafür auch zum Beispiel. Da erschien auch ein Port, der viele Probleme hatte, die diverse Versionen nicht hatte. Aber Night Dive hat auf Steam die Möglichkeit nachgepatcht, einfach die Basic-Version, die Ursprungsversion jetzt runterzuladen. Die war vorher nur auf GOG.
Ich wollte gerade sagen, weil es ja vorher schon auf GOG gab.
Genau, bei GOG gab es die und bei Steam nicht. Und es gab einen Reset-Error-Thread, wo ein Entwickler von Night Dive sehr aktiv da auch geantwortet hat. Und der schrieb halt wirklich, ich glaube, das geht nicht auf Steam, weil warum soll es sonst noch nicht auf Steam gewesen sein? Aber wir bringen es mal in Erfahrung. Und dann zwei Tage später kam die News, okay, alle Leute, die uns gekauft haben, haben jetzt auch Blade Runner. Und das finde ich dann ganz cool. Also, es sollte natürlich nicht passieren, weil der Grund dafür war, dass der Port doof war, aber immerhin hat man so genau diese Möglichkeit.
Blade Runner war halt von Anfang an ein undankbares Projekt, das zu remastern.
Wenn du es dir aussuchst, ne, dann solltest du das nicht so veröffentlichen.
Nee.
Nichtsdestotrotz. Okay, ich glaube, ich habe noch ein April-Spiel, ja, nämlich Switch Sports.
Ja, ist auch
erschienen am 29. April. Ich sage aber nicht für welche Plattform. Na gut, sage ich doch. Nintendo Switch. Mhm. Und ist, wie ihr alle euch schon denken könnt und wahrscheinlich auch schon wisst, eine neue Version von Wii Sports.
Ja, im Wesentlichen mit einem eigenartigen Fokus auf Online-Progression und nur Online-Progression, ja. Weil abseits von Online-Spielen kannst du zwar alle diese Minispiele spielen, aber du schaltest nichts frei. Und es gibt ja ziemlich viele Klamotten und Kram, den du freischalten kannst, wer jede Woche aktualisiert wird, ist aber dann gekoppelt an die Online-Partien und Punkte, die du dort sammelst. Und das ist blöd.
Ja, für mich ist das ein gestaffeltes Problem, weil das ist das Problem, ist alles an Online gebunden. Ja. Aber selbst wenn es an Singleplayer gebunden wäre, fände ich es trotzdem doof und würde mich nicht motivieren, weil ich finde die Progression richtig doof. Weil die Progression ist halt, du hast nichts am Anfang, du willst den coolen Charakter bauen und
du hast
bist dann
vier
excited.
Optionen für die Haare oder sowas.
Ein T-Shirt in drei Farben.
Genau,
und das ist total doof. Und dann freust du dich ja drauf, diese Sachen freizuschalten. Aber alles, was du dann kriegst, sind so zwei Battle Pass-artige Bildschirme, wo gesagt wird, hier ist eine Collection, da gibt es diese neuen Items und hier ist die andere Collection, da gibt es diese neuen Items. Aber in der einen Collection sehe ich dann, da ist eine Sache, die ich haben will, aber dann ist es Zufall, was davon ich bekomme und dann ist es auch noch FOMO, das heißt nur so und so viele Tage ist es hier. Ja. Das heißt, ich müsste dann einfach darauf hoffen, dass ich dann das Glück habe, dass ich die eine Sache freischalte, die ich will und nicht den siebten Schläger für Tennis, obwohl ich Tennis nicht spiele. Und das ist dann, das finde ich auch richtig doof. Also beide Aspekte sind da richtig, richtig, richtig doof. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das Spiel an sich finde ich grundsolide. Weiter würde ich nicht gehen. Ich finde es jetzt nicht großartig. Ich finde es nicht beeindruckend. Ich finde so, das ist die simpelste Version von einem modernen Wii Sports, das ich gerne hätte. Und kein Schritt mehr. Aber das ist auch fein, finde ich. Wii Sport ist Wii Sport. Das kann eigentlich reichen. Aber dann mit dieser Progression, die dann das Einzige ist, was es irgendwie rahmt,
ist halt,
schade.
Es ist vor allem, du merkst halt so richtig, wie das so rein forciert wurde eigentlich, weil sie haben ja diese neuen Charaktermodelle gemacht, aber hier, ihr könnt auch eure Mii-Modelle benutzen, wenn ihr wollt. Damit du halt mehr Individualisierung hast, weil beim Mii kannst du ja sowieso schon alles machen, was du möchtest. Und hier bei unseren Charakteren hast du aber erstmal so gut wie gar keine Option. Ja. Das heißt, sie sind von Anfang an weniger gut als ein Mii.
Ja.
Rein von der Art und Weise, wie ich mich kreativ damit ausdrücken kann. Und das ist total blöd, weil ich finde es nochmal umso frustrierender, weil mir das grundlegende Spiel richtig viel Spaß gemacht hat. Gerade am Anfang dieses Bowling, Multiplayer-Bowling mit ganz vielen anderen, wo man so ausscheidet, das hat mir Spaß gemacht. Und dieses Fußballspiel hat auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Und es ist halt ein bisschen wenig Also da müssten mehr Spiele drin sein. Oder es müsste noch ein bisschen mehr drumherum stattfinden, wie bei Wii Sports Resort, wo du noch die Insel selbst hast, die dann eine Rolle gespielt hat. Deswegen insgesamt ist das so ein Spiel, mit dem ich sehr viel Spaß hatte am Anfang. Mhm. Und dann ist diese Kurve aber ziemlich schnell abgestürzt, wo du dann merkst, ah, okay, jetzt habe ich eigentlich alles gesehen und alles gemacht. Und wirklich kompetitiv das Spiel zu spielen, macht nicht so viel Sinn. Und die Progression ist doof.
Ja.
Naja, und dann hörst du halt auf.
Genau. So war es bei mir auch. Also ich finde auch, der Multiplayer-Modus ist ziemlich cool in vielen Bereichen. Halt, dass ich einfach im Splitscreen spielen kann und dann aber online gehen kann und wir dann halt einfach in ein Match geworfen werden mit, weiß ich nicht, ein Dutzend anderen Leuten, wo du dann alle gleichzeitig bowlt. Das macht total Spaß. Das ist viel smoother, als ich das Nintendo in einem Online-Modus von Nintendo eigentlich zutrauen würde. Und dass es dann auch mit dem Splitscreen geht, das ist ziemlich cool. Aber du hast ja auch berichtet, in anderen Modi ist dann wieder anders, ne? Wo du irgendwie dann.
Ja, da wechselst du dich dann quasi.
Abwechseln musst, genau. Und das ist dann wieder ein bisschen komisch vielleicht. Aber insgesamt trotzdem, dieses Spiel bietet eigentlich alles, um eine richtig coole Version von seiner Art von Spiel zu sein. Aber torpediert sich leider auf viele Arten.
Ich frage mich auch, wie lange man inzwischen wartet, wenn man Match makt. Weil es redet ja keiner
mehr über Nintendo Switch Sports. Ich glaube, das wäre nie ein Problem. Ich glaube, es gibt immer, Switch ist so erfolgreich.
Du hast schon so zwei Wochen danach hast du schon gemerkt, dass es länger dauert. Ja, ja.
Okay.
Und deswegen frage ich mich ja, wie es jetzt quasi wäre.
Ja.
Aber ne, wenn du 20 Sekunden wartest, geht schon noch. Aber
das ist ein guter Punkt. Also in einem Jahr oder zwei Jahren, wenn es vielleicht auch mal ein Sequel bekommen sollte oder so, wenn dieses Spiel.
Bekommt ja noch Golf dieses Jahr.
Bekommt noch Golf, genau. Aber wenn es mal irgendwie wirklich eine niedrige Population nur noch haben sollte, da fällt dieses Spiel auseinander.
Dann kommt also, Nintendo Switch Sports Resort.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Wenn du dann halt Nintendo Switch Sports hast, die ganze Progression ist dann unattainable. Also ist halt nervig nur noch, weil wenn du es nicht vernünftig online spielen kannst, dann bricht dieses Spiel komplett auseinander.
Ja, weil sie es halt wirklich nur an. Ach, das regt mich auch so auf.
Ja, es ist unfassbar.
Nintendo ist so komisch, was das
Nintendo ist. Nintendo hat den sehr flüssigen Übergang gemacht von, wir machen kein Online, fickt euch zu. Ah, okay, ach,
wir machen
nur noch online
schlecht.
Okay, wir machen nur noch online und auf Kosten alles, was ihr vorher mochtet. Ah, okay, das wolltet ihr. Ja, genau. Nein, Nintendo.
Doof.
Der nächste Schritt ist dann wieder, dass wir wieder kein Online mehr machen und dann wieder. Das wollt ihr auch nicht?
Ich hätte lieber keine Online und eine bessere Singleplayer-Erfahrung als andersrum.
Mit diesen ganzen Sportspielen würde ich dir dazu stimmen.
Weil dann geht auch nichts verloren, wenn mal die Server offline gehen.
Für mich ist da auch auf ewig, und ich weiß, dass das vielen anders geht, aber für mich ist auch ewig Splatoon da ein Beispiel für, wo ich mir jetzt wieder den dritten Teil denke, so, wie könnt ihr denn einfach euch weigern, eine richtig geile Singleplayer-Kampagne hier zu bauen? Warum denn? Guckt, ihr habt diese Welt, ihr habt diese Charaktere, ihr habt dieses Gameplay. Aber ihr macht's einfach nicht. Das werde ich niemals verstehen. Ja.
Es gibt coole Singleplayer-Inhalte, aber ich glaube, das, was du willst, ist nochmal was anderes.
Ja, ja, ja. Einfach eine klassische Nintendo-geschriebene Kampagne. Aber nein. Werde ich niemals bekommen. Das war der April. Und wir sind jetzt schon wieder 50 Minuten dabei. Wir kommen zum Mai. Ich fange einfach mal.
Ich erinnere daran, dass du bei Dorfromantik gesagt hast, ich mach's kurz und dann hast du trotzdem 10 Minuten gebraucht.
Das war kurz. Ich hätte 40 Minuten mit Dorfromantik reden können. Ich mache es kurz mit dem nächsten Spiel garantiert, mit dem 1. Mai-Spiel, weil ich da nicht so viel drüber zu reden habe, außer ein bisschen Traurigkeit, nämlich Track to Yomi. Erschien am 5. Mai und eine von zahlreichen Enttäuschungen dieses Jahr. Track to Yomi, ein Cinematic-Plattformer mit Kampfsystem, kann man glaube ich sagen, aber mit einem sehr rudimentären
Kampfsystem. Dafür plattformst du ja quasi nicht. Also ein Cinematic
Action-Game. Action, ja, Kampf, Combat-Game, Combatter. Aber das Kampfsystem.
Cinematic Beat'em'up. So, da haben wir's.
Aber das Kampfsystem ist total rudimentär und
das Kampfsystem ist
schwammig und also ich fand es am Anfang völlig. Hat mir völlig gereicht. Habe ich auch im Stream gesagt. In der ersten Stunde hat mich diese Welt komplett getragen und das Narrative, die Präsentation.
Die Präsentation ist super.
Und das fand ich komplett fein, dass ich da ein ganz oberflächliches Kampfsystem habe, was mich da so ein bisschen durchschleust. Aber das hat dann halt auch nicht mehr. Nach der ersten Stunde, das Spiel ist dann nicht super lang, aber es ist dann so, dass nach der ersten Stunde du dann so auf die Uhr guckst und denkst, okay, oh, was mach ich denn jetzt noch? Und du machst halt einfach nichts anderes mehr. Und deswegen, ich hab's nicht durchgespielt.
Nee, ich auch nicht. Die Story hat mich halt nicht reingezogen, weil es war so dieses asiatische Samurai-Setting, das du aber dann auch schon mal gesehen hast, wenn du einen Kurosawa-Film gesehen hast oder sonst irgendwas. Und dann ist da wenig eigener Impuls dabei gewesen. Und dann fühlt es sich halt wirklich nicht gut an. Es wäre was anderes, wenn es ein super simples Kampfsystem ist, bei dem ich nicht viel drüber nachdenken muss, aber die Konters fühlen sich gut an.
Ja.
Und das ist ja aber nicht so. Nee. Die Konter fühlen sich nicht gut an. Es fühlt sich alles super schwammig an, wie du schon sagst. Und was dann bleibt, ist die wahnsinnig gute Präsentation, von der ich ein ganz großer Fan bin. Das ist voll die Kunst, die da abgeliefert haben. Und das weiß ich auch wirklich zu schätzen.
Gute Regie in einem Videospiel. Immer wieder was Besonderes.
Gute Kameraeinstellung, ja, ist wirklich toll. Es schaut sich wirklich toll an.
Ja.
Aber spielerisch ist da halt wenig Fleisch dran.
Wenn Videospiele eines geschafft haben in den letzten 10 Jahren, dann sind, also ist der größte Erfolg der Videospielindustrie, sind, glaube ich, befriedigende Parries. Da wir als Industrie
Platinum
haben es perfektioniert, irgendwie Parries einfach sich geil anfühlen zu lassen. Und da auch wirklich ganz viel, also auch sowas wie Hollow Knight oder also alle möglichen Side-Scroller, Sekiro. Überall kannst du mittlerweile parryen und es ist eigentlich fast immer geil und du kannst Kugeln parryen, wenn die auf dich geschossen werden. Alles kannst du parryen und es ist immer cool. Und wenn du dann halt da halt ankommst und das ist dann so ein bisschen so, ich glaube, das war ich, aber ich hab's nicht so ganz und das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Da bist du dann sofort, also da wird das Muscle Memory, das wir uns dann über die letzten Jahre aufbauen konnten mit all diesen Parry-Spielen, wird dann direkt angegriffen. Und da ist dieses Spiel dann sehr schuldig.
Das hat nicht so funktioniert.
Nee.
Dafür der Geheimtipp aus dem Mai war für mich Nightmare of Decay, das ich durchgespielt habe. Das ist dieses kleine Survival-Horror-Spiel von einem einzelnen Entwickler, der sehr großer Fan ist von Resident Evil und gesagt hat, ich mache jetzt hier so ein Retro-Resident Evil aus der Ego-Perspektive und das ist es im Wesentlichen auch und es ist gerade mal 3-4 Stunden lang, wenn überhaupt, aber super smooth durchdesignt, eine wirklich sehr befriedigende Progression und auch ein paar schöne, gruselige Momente. Es ist eher bizarr, als dass es wirklich aktiv angsteinflößend ist oder sonst irgendwas. Und es erzählt so eine kleine Geschichte, auch mit ein paar netten Details und irgendwie Sachen, die du dann in einem Spiegel erkennst oder sowas. Da sind schon ein paar schöne Spielereien drin. Relativ wenig eigene Impulse so aus einer rein kreativen Ebene, weil es sich schon sehr krass bei Resident Evil, verschiedensten Resident Evils bedient.
Wobei es durch die Ego-Perspektive schon so eine inhärente Andersartigkeit.
Aber ich habe Resi 7 gespielt. Also
aber Resident Evil ist wiederum sehr anders als Resident Evil 1.
Naja, aber zumindest der Anfang von Resident Evil 7 hat schon sehr, sehr diese klassische Progression drin. Deswegen auch da kam es mir schon bekannt vor. Aber trotzdem, du hast ja diese Retro-Ästhetik in Nightmare of Decay. Und die funktioniert total. Und die, wie gesagt, die Progression funktioniert total. Die Bosskämpfe sind vielleicht ein bisschen albern. Aber hatte ich jetzt auch nicht viel dagegen.
Und albern klingt auch nicht schlimm für dieses Spiel.
Nö, nee. Es hat auch ein schönes, ne, an einer Stelle, ich glaube, wir hatten es auch im Stream drin, als wir es gespielt haben, wo du so ein Monster in der Wand hast, was Köpfe von dir haben will. Und denkst du, okay, alles klar, bringe ich hier mal Köpfe hin.
Das ist mir leider hinten runtergefallen, aber das will ich auch noch spielen.
Es geht auch super schnell, das hast du an einem Abend fertig.
Ja.
Im Wesentlichen.
Ich spiele gerade ganz, ganz viele Boomer-Shooter auf dem PC immer und damit bin ich immer sehr beschäftigt.
Ja, das ist das Boomer-Survival-Horrorspiel.
Genau, Boomer-Survival.
Gesundheit.
Boomer-Shooter ist wirklich, ich liebe diese Bezeichnung mehr als mein eigenes Leben. Das ist wirklich, das gibt mir so viel. Sag mal, wie es hieß?
Nightmare of Decay. Es hat einen sehr vergessenswerten.
Gibt's nur auf PC, oder?
PC.
Ja. Ich habe eine große Überraschung noch gehabt im Mai und wir sind ja, ne, das Jahr ist ja so ein bisschen das Jahr der Enttäuschungen für mich und ich glaube, bei dir ist es auch so, dass du mehrere Spiele hast, wo
diverse,
du dachtest, geil, und dann war es leider nicht ganz das, was man sich davon erhofft hat. Aber ein Spiel, was ich gar nicht auf dem Plan hatte, war Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. Ich wiederhole, Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters ist tatsächlich kein Sequel. Alle diese Spiele wirken so, als ob sie Sequels für irgendwelche Franchises sind.
Man denkt immer, ich habe irgendwas verpasst.
Ja, und das ist es aber nicht. Es gibt keine Chaos Gate-Franchise, die ihr verpasst habt und auch keine Demon Hunter-Franchise, die ihr verpasst habt. Es kann sein, dass Demon Hunter oder Chaos Gate im Tabletop oder bei den Büchern bereits ein Franchise ist, ob sie das hier basiert. Das weiß ich nicht, aber es ist halt sein eigenes Spiel, ohne dass ihr da vorher irgendwas darüber hättet wissen müssen. Und ich bin ja im Warhammer-Fieber ein bisschen dieses Jahr und hole da ganz viel nach. Ich spiele auch gerade ein bisschen Dawn of War 1, was ich seit jeher machen wollte. Und bitte?
Ach Gottchen, sag
ich. Ja, es ist halt immer damals, ich habe immer Warcraft 3 gespielt, immer so rübergeschielt auf Dawn of War und dachte mir so, es ist auch geil, das will ich auch gern spielen. Aber dann hatte ich nie Zeit für gehabt. Ist was sehr anderes.
Und Dawn of War 1 ist auch nochmal sehr anderes als Dawn of War 2.
Oh ja, genau, Dawn of War 2 ist einfach Company of Heroes.
Ja, im Wesentlichen.
Ja, wo ja auch der dritte Teil jetzt von kommt, ne? Weird.
Company of Heroes 3 kommt im November. Ich habe bei Company of Heroes einfach gar kein Interesse dran.
Den ersten habe ich viel gespielt. Aber jetzt gerade reden wir über Warhammer 40k. Und Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters ist ein XCOM-artiges Spiel mit ein bisschen im etwas kleinerem Rahmen. Das heißt, du hast eine Map, auf der du unter, also du hast nur einen Spielmodus und das ist die Kampagne. Und die hat ein Intro und halt nun wirklich eine Story und erzählt sich wirklich viel und erzählt sich sehr so im Stile von StarCraft 2. Das heißt, du hast hier deine Charaktere auf deinem Heimatschiff und da kannst du in verschiedene Bereiche reingehen, die dann immer einen Gameplay-Grund haben. Hier ist dein Skilltree, hier kannst du dein Schiff aufwerten und hier kannst du deine Einheiten ausrüsten, aber gleichzeitig steht da fast immer auch irgendwie ein Charakter rum in diesem Areal, mit dem du dann Dialogbäume hast und ausführlich mit denen reden kannst. Und die haben sehr die sehen so aus, wie ich mir vorstellen würde, wie Warcraft 4 heute aussehen würde. Nicht auf einer technischen Ebene, also das ist nicht technisch hervorragend, aber diese Character-Designs sind voll das. Das heißt, sie sind zwar im Kern realistisch, aber haben voll diesen Comic-Larger-than-Life-Look, den sie hier perfekt, alles ist ein bisschen bunter, als es eigentlich wäre. Ja. Und das finde ich ganz hervorragend. Die Gesichter sind mehr animiert, als du denken würdest, aber es ist dann eben auch so comichaft genug, dass es nicht schlimm ist, dass es nicht ganz realistisch ist. Und dann ist es wirklich toll vertont, toll geschrieben, die Lore ist super interessant, finde ich ganz, ganz, ganz spitze. Und dann fährst du halt auf dieser World Map, die irgendwie aus, weiß ich nicht, 12 Planeten besteht oder Galaxien besteht, hin und her und dann poppen da halt Missionen auf, wo du dich immer entscheiden musst, ich fliege jetzt dahin oder dahin, muss dann da oder das machen, kriegst dann unterschiedliche Ressourcen, kannst unterschiedliche Skill-Trees dann freischalten mit diesen Ressourcen und versuchst halt so einen Dämonenkönig zu, wie hieß der nochmal? Dieser eine mit dem lustigen Namen, über den haben wir schon mal geredet. Ist egal. Den willst du besiegen, der irgendwie die Plage umher schickt. Und das macht ganz, ganz viel Spaß. Im eigentlichen Gameplay ist es dann halt wirklich sehr traditionell XCOM. Aus der ESO-Perspektive schickst du deine Soldaten rum, mit der Besonderheit, dass die halt einen immer wieder auch großen Melee-Fokus haben, weil die einfach große Schwerter und Hämmer und Äxte haben. Alle mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Dann auch Klassen, Medics, bla 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 bla. Ist richtig komplex, wenn du das hast. Wenn du damit auf dieser Ebene interagieren willst, aber auch leichtfüßig in dem Sinne, dass es nicht das voraussetzt, zumindest als ich es gespielt habe. Ich habe es nicht durchgespielt, aber in den Stunden, die ich es gespielt habe, konnte ich es auch auf so einer oberflächlicheren Ebene sehr, sehr genießen. Der zentralste Kritikpunkt an dem Spiel ist die Unübersichtlichkeit in seinen Menüs. Alles ist komplett overdesigned. Stell dir so eine Rüstung von einem Space Marine vor, denkst du dir ja, da sind wirklich 37 Designelemente mehr dran, als eigentlich müssten. Das ist auch ein bisschen geil. Deswegen liebe ich Warhammer 40k auch ein bisschen, weil alles so overdesigned ist. Die Menüs sind genauso overdesigned, aber da wird es dann aktiv problematisch, weil du wirklich regelmäßig nicht unterscheiden kannst, was Bedienelemente sind und was optische Elemente sind, weil die einfach exakt gleich ausstaffiert sind und hier mit Kristallen versehen sind und sowas. Und gerade in diesen ganzen Skilltrees ist es dann so unübersichtlich zu sehen, was die machen, weil dann an der anderen Bildschirmhälfte die Upgrades, das ist also da musst du wirklich Zeit reinstecken, um zu versuchen zu verstehen, was hier gerade auf dem Bildschirm dir gezeigt wird. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ein Spiel, was echt auf einer ganz, ganz tollen Ebene genau das erreicht, was es erreichen will.
Ja, sehr schön. Chaos Gate
Demon Hunters.
Demon Hunters.
Aber geschrieben D-A-E-M-O-N, weil so werden die Demons
Chaos in Gate Warhammer. Muss man sich ja nur merken.
Genau, Warhammer 40k Chaos Gate gibt's auf dem PC, ja, auf Steam. Genau.
War das nur PC?
Soweit ich weiß, ja. Lass es mich kurz nachgucken. Ich gebe mir 20 Minuten, ich gebe kurz den Titel bei Google ein.
Das ist bei den Warhammer-Titeln aber immer so, wenn du die versuchst, irgendwo einzugeben, es dauert immer.
Die haben immer zwei Untertitel und ich verstehe
nicht, weil halt nicht allein schon Warhammer 40k auch immer schon so ein großer Titel ist.
So, ich bin auf der Website. Out now on PC, Epic Store und Steam.
Okay, na gut. Ich habe auch auf Steam Songs of Conquest noch gespielt in dem Monat und war da erst auch sehr begeistert von, weil ich das stilistisch total schön finde. Es ist ein Heroes of Might and Magic-artiges Spiel mit einem 3D, 2D-Pixel-Look. Mhm. Auch so ein bisschen Octopath Traveler-mäßig, aber schon nochmal ein bisschen anders. Und auf den ersten Blick fand ich das super cool, weil das wirklich dieser Design-Idee des Strategie meets RPG-Designs von Heroes of Might and Magic folgt. Dann aber auf lange Sicht hat es mich ein bisschen verloren, weil die grundlegende Motivation des Städteausbau und der Findung neuer neuer Monster und der vor allem Ansammlung der eigenen Armee, die du halt wirklich, wo du dann Hunderte und Tausende später von bestimmten Einheiten dabei hast, das geht ein bisschen verloren, weil es halt sehr viel limitierter ist in seinem Gameplay und halt sowas hat wie ein Einheitenlimit.
Mhm.
Und das hattest du in Heroes of Might and Magic nicht. Und ich will jetzt nicht sagen, ne, nur deswegen ist es irgendwie blöd, weil es jetzt weniger ist wie Heroes of Might and Magic, sondern weil es sich als Resultat dessen nicht ganz so schön anfühlt, nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, wie mir Heroes of Might and Magic Spaß gemacht hat, weil dann auch die Fraktionen da nicht unterschiedlich genug sind und auch der Städtebau ja hier ganz anders gelöst wird, als er in Heroes gelöst wird. Was okay ist, was immer noch Spaß macht, was immer noch cool ist und es sieht vor allem immer noch toll aus.
Mhm.
Deswegen ist es immer noch eine Empfehlung, denke ich, zumindest basierend auf meiner limitierten Spielerfahrung.
Ist doch noch im Early Access, oder?
Ich glaube ja, aber es ist trotzdem so gut wie fertig. Ich glaube, großartig neue Features kommen nicht wirklich dazu.
Also du meinst, die Kampagne ist auch fertig?
Ja, ja, ich glaube, okay. Da war fast alles oder sehr viel davon war zumindest fertig. Sie meinten, das ist schon so das Spiel, wie es am Ende sein soll. Und sie, das ist jetzt vor allem Polishing und so ein
Kram. Okay.
Genau. Songs of Conquest.
Da muss ich sagen, da habe ich mir, da gibt es so ein Video, ich weiß ja nicht, wie der YouTuber gerade heißt, ist ein sehr bekannter YouTuber, wenn ihr nach Songs of Conquest auf YouTube guckt, der hat 1,5 Millionen Aufrufe, dieses Video findet ihr schnell. Das hat wohl wirklich viel Tiefe in den Kämpfen, dank der diversen Fähigkeiten. Darauf fokussiert er sich sehr in seinem Video, wie insane dieses Spiel nicht kaputt macht, aber durch unglaubliche, durch komplexe Kombinationen seiner Figuren halt wirklich dieses Kampfsystem auseinandernimmt. Das meine ich auf einer positiven Art. Also das fand ich dann ganz cool. Ich habe halt genau die Kritikpunkte, die du genannt hast, auch schon diverse Male auch mitbekommen, dass es da nicht ganz so viel zu bieten hat auf den anderen Ebenen.
Es ist so komisch. Du denkst so, ah, hier ist ein Spiel wie Heroes of Might and Magic, aber dann ist es weniger wie Heroes of Might and Magic, als es am Anfang den Anschein macht. Und dann bist du deswegen ein bisschen enttäuscht.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich nicht schlimm. Es darf ja ruhig seine neuen Sachen machen.
Ja.
Deswegen braucht das, glaube ich, so einen zweiten Anlauf vielleicht, wo du dann weißt, okay, das ist sein eigenes Ding. Songs of Conquest macht sein eigenes Ding. Es nimmt sich nur manche Designelemente.
In dem Early Access Ding auf Steam schreiben sie halt 2 campaigns are finished. Das klingt für mich so, als ob noch mehr Campaigns kommen sollen. Sonst würden sie doch all campaigns are finished schreiben,
oder? Das kann gut sein. Ich glaube, nur spielerisch wollen sie nichts mehr dran ändern.
Ja, genau. Da ist es halt dann Fixing und so. Aber ansonsten ist es halt scheinbar noch nicht komplett in seinen Inhalten. Aber es soll ja auch nur, es ist für Early Access schon nur ein knappes Jahr im Early Access sein. Ist ja im Mai gerade dann erst erschienen. Das heißt, im Mai nächsten Jahres soll es dann auch vervollständigt werden.
Mir fällt auch gerade ein, weil ich vorhin nicht wusste, ob Leo Rogue Legacy viel gespielt hat. Ich glaube, der hat das viel im Early Access gespielt.
Und war da schon sehr begeistert
von.
Ja. Okay, was hast du für dich
genau, mit das
Songs of Conquest? Dann habe ich einen wirklich großen Titel, der am 17.05. erschienen ist, Tom. Der ist ein bisschen unter den Radar geflogen, aber unverdient. Am 17.05. erschien nämlich Far Cry Primal, Tom. Auf Stadia.
Ja, stimmt.
Das musste ich kurz hier mit reinnehmen, weil ich auf dieser Liste so durchgescrollt habe und die Wikipedia-Liste der neuen Releases fügt immer auch die neuen Stadia-Releases immer. Also eine Person geht diese Liste immer durch und schreibt sehr, 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 sehr pflichtbewusst diese Stadia-Titel rein, auch wenn du aktuell guckst. Es ist immer wieder, taucht irgend so ein 4 Jahre altes Spiel und denkst so, hä, warum ist das? Ach so, Stadia. Und Far Cry Primal, aus Far Cry Primal, das fand ich sehr lustig, das wollte ich mit erwähnen. Aber der erste, Entschuldigung, hast du noch was dazu sagen?
Gut. Ich habe da nichts zu sagen. Nee.
Das wirkliche Spiel, wo genau das gilt, was ich gerade gesagt habe, ist Hardspace Shipbreaker am 24.05. für mich wirklich ein,
das haben wir auch gestreamt.
Ein Highlight des Jahres.
Zusammen
genau.
Mit Multiversus.
Eine ganz große Überraschung dieses Jahres, das Versprechen, dass Spiele wie Powerwash Simulator und sowas machen, wird hier eingehalten von dem wir simulieren eine eintönige Arbeit und machen das aber spaßig durch eine tolle Progression und durch diesen leicht meditativen Zustand, den man durch diese eintönige Arbeit bekommt, wenn du sie nicht tatsächlich körperlich machen musst, sondern einfach vor deinem Bildschirm ohne jeden Aufwand als fiktive Unterhaltung halt erlebst. Und das ist Hardspace Shipbreaker im Kern. Das heißt, hier haben wir richtig Produktionswerte, die andere Spiele dieser Art nicht haben. Wir haben hier eine Kampagne mit Storytelling und Voice-Over, die andere Spiele in dieser Form nicht haben. Großartige Musik, ganz, ganz, ganz viele Upgrades für alle deine Werkzeuge und sonstigen Bewegungsoptionen, wodurch in der Kampagne du immer weiter unterhalten wirst. Ganz, 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 ganz toll. Zu viele Wiederholungen in der Kampagne, das heißt, um die komplett zu erleben, um die Story zu erleben.
So viele Schiffstypen und so ein Kram.
Ganz genau, musst du immer wieder die gleichen Schiffe dann Dutzend Stunden auseinandernehmen. Und deswegen habe ich es auch nicht durchgespielt und ich werde das wahrscheinlich machen über die kommenden Wochen und Monate, weil ich halt aktuell immer wieder noch dahin zurückgehe. Aber dieser Moment von, ich spiele das jetzt wirklich 8 Stunden am Stück und kann nicht aufhören, weil es so viel Spaß macht und ich so in dieser Mut drin bin, das geht dann verloren dadurch, wenn du einfach immer wieder das Gleiche machen musst. Ja. Weil dieses Erleben von neuen Schiffen und dann das komplett neue Herausfinden von, okay, wie soll ich denn jetzt da, jetzt muss ich hier die Treibstoffzelle loswerden, aber wenn ich die rausmache, explodiert da hinten das, ich muss da erst den Strom ausmachen, aber das kann ich nicht, weil ich hier gar keinen Strom habe, das heißt, ich muss, und das macht super viel Spaß, diese Puzzle zu lösen und dieser Aspekt geht ja einfach verloren, weil irgendwann weißt du dann einfach, wie du die Schiffe auseinander nimmst.
Dann spulst du es halt ab.
Und dann ist es nur noch das Abspulen und das ist ja auch eine der Faszinationen dieses Genres, aber trotzdem finde ich es dann schade, dass es dann so frontloaded ist und am Ende du dann wirklich nur noch diese Wiederholung hast. Aber nichtsdestotrotz eine ganz, 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 ganz große Empfehlung ist dann eben auch aus dem Early Access rausgekommen vor ein paar Wochen für Hard Space Shipbreaker. Gibt es aktuell nur auf PC, hat aber auch komplette Controller-Unterstützung. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch auf Konsolen erscheint. Kommt übrigens von den Machern von Homeworld 3.
Das, was noch kommt?
Das noch kommt, genau, woran sie gerade arbeiten. Und halt Deserts of Arrak oder wie auch immer es hieß. Das ist Prequel. Und es sind ja einfach auch viele Leute, die früher an Homeworld mitgearbeitet haben.
Das ist ja lustig. Das wusste ich nicht.
Ja.
Ich habe im Mai tatsächlich nichts mehr, Robin.
Ich glaube, ich bin auch langsam fertig mit dem Mai. Lass mich noch mal. Nee, ein Spiel habe ich noch, aber das wird tatsächlich kurz, kann ich versprechen. Das ist nämlich Sniper Elite 5 und da habe ich schon genug im Podcast drüber geredet. Es ist ein sehr, sehr solides Stealth-Game, dessen große Stärke ist, dass es halt kein Open-World-Spiel ist, sondern so ein bisschen nostalgisch fast schon ist, in der Form, dass du einfach diese Level bekommst, die dann abgeschlossen sind, dann gehst du ins nächste Level und da haben sie dann richtig ordentliche Abwechslung zu bieten. Problem ist, dass sie dann aber trotzdem zu offene Level gebaut haben und zu große Level, finde ich. Ich finde, dieses Spiel wäre deutlich stärker, wenn es so ein bisschen mehr der alte Splinter Cell-Stil wäre von wirklich lineare Level, durch die du hier ziehen musst und wo wir ein bisschen mehr vorgeben können, was die Aufgaben sind. Stattdessen bist du halt wirklich viel mit Rumgerenne auch beschäftigt. Und in einigen dieser Level ist es dann auch zu eng, sodass du kaum mehr Snipers, sondern dich halt eher durch Gebäude durchballerst. Also ich würde es als grundsolide bezeichnen. Wenn ihr die Vorgänger nicht gespielt habt, dann glaube ich, ist es eine besonders große Empfehlung. Wenn ihr aber die Vorgänger schon gespielt habt, das habe ich gemacht, den vierten Teil habe ich ein bisschen mehr gespielt, dann wirkt das halt wie ein weiteres Spiel, das kaum was verändert und das halt cool ist, aber ich auch dann schnell wieder vergessen habe.
Ja, ich glaube, das ist schwer für diese Art Spiel einen allzu großen Impact zu haben.
Ja,
dafür müsste sich wahrscheinlich mehr ändern.
Das Setting müsste sich da wirklich mal wechseln.
Genau, ja. Sind wir dann jetzt im Juni?
Dann sind wir jetzt im Juni.
Weil ich denke, da geht es auch ein bisschen schneller, weil die Sachen
sind
jetzt wirklich nicht lange her. Der Juni war so ein bisschen dann mein Monat, weil da habe ich wirklich viel gespielt. Diablo Immortal war der Anfang, da müssen wir nicht viel drüber reden. Das ist ein kompetentes Diablo-Spiel, aber auch gleichzeitig ein absolutes
Monetarisierungsdesaster.
Ja, genau. Die Monetarisierungshölle ist es. Das ist die wahre Hölle dieses Spiels. Und das hat mich dann auch tatsächlich so demotiviert, dass ich auch nicht mehr dachte, ich muss das Spiel weiterspielen. Es war aber auch selbst in seinen besten Momenten einfach nur Diablo 3 auf dem Handy. Mhm. Und das hat dann, wie gesagt, Spaß gemacht, weil das Trefferfeedback und alles ist gut. Aber habe ich auch schon gespielt.
Ja.
Also es hat jetzt nicht so diesen Effekt gehabt von wegen, okay, das versüßt mir jetzt die Zeit, bis Diablo 4 rauskommt.
Ja.
Stattdessen hat es eher den Effekt gehabt von, oh mein Gott, noch mehr negative News für Blizzard. Ja,
ja. Ich finde auch, es gibt mittlerweile wirklich genug Spiele in dem Genre. Also solange ihr nicht spezifisch Mobile zocken wollt, was ja, glaube ich, für viele eher so ein, na gut, mache ich, aber ich würde es eigentlich lieber woanders spielen und man kann es ja auch auf dem PC spielen. Aber
ich finde, es hat sich ja Mobile besser angefühlt als am PC.
Genau, das ergibt ja auch total Sinn, ne, weil es ja dafür entwickelt wurde. Aber in meiner Suche nach Koop-Spielen habe ich mittlerweile wirklich viele halt Spiele in diesem Genre mir mal näher angeguckt.
Ja, da gibt's einiges.
Und die sind meistens wirklich mindestens solide bis richtig cool. Also, falls ihr nach Diablo-Spielen guckt und einfach eure Zeit überbrücken wollt bis Diablo 4, da könnt ihr, glaube ich, besser euch einfach mal in den diversen Stores umgucken, als dann hier zuzugreifen. Ich habe ja Chaos Bane schon erwähnt. Es gibt aber, es gibt ja auch die Helsing-Spiele. Es gibt Dark Alliance. Es gibt Vikings, Wolves of Asgard, die wurden auch alle mittlerweile viel, viel gepatcht. So viele der Probleme zum Launch sind da auch raus. Es gibt diverse Warhammer 40k-Spiele natürlich. Also, da kann
Chaos Bane ist doch ein
Warhammer. Das ist ein Warhammer-Spiel, aber es gibt auch Warhammer 40k.
Okay, das meinst du.
Genau. Und da kann ich euch wirklich, also da hat sich für mich wirklich so eine kleine Welt geöffnet. Das lohnt sich richtig. Da sind ganz viele kleine Schätze versteckt.
Ich meine, es gibt ja auch diese Re-Releases von Titan Quest. Von den Entwicklern gab es ja dann auch Grim Dawn, was ich ja auch ziemlich viel gespielt habe.
Das ist von den Machern von Titan Quest?
Es basiert zumindest auf der gleichen Engine. Ich bin ja Meinung, es kommt auch von den gleichen Leuten.
Ich meine, es gibt ja auch literally neue Titan Quest Add-ons.
Ja. Das ist super weird.
Großartig ist und lustig ist.
Aber also meine Erfahrung ist immer, wenn ich diese anderen Action-RPGs spiele, oder zumindest war es bisher immer die Erfahrung, nichts davon kam an Diablo ran. Für mich ist Diablo 2 und Diablo 3 sind die Kings of the Hill sozusagen für dieses Genre, für mich ganz persönlich. Und ich hoffe, dass Diablo 4 da anknüpfen kann. Es sieht zumindest gerade sehr cool aus.
Es muss ja nicht immer alles Beste des Genres sein, um gut zu sein.
Nö. Spaß wird das auf jeden Fall machen. Genau. Da habe ich ja wenig Zweifel dran. Diablo Immortal macht ja sogar Spaß, obwohl es halt das Spiel ist, was es ist.
Ja, und es eignet sich halt wunderbar, also dieses Genre ist, finde ich, eignet sich wunderbar, um es wegzuspielen. Also du willst einfach 12 Stunden berieselt werden und looten und leveln. Das schaffen einige andere Spiele auch ganz gut, ohne dass sie jetzt, glaube ich, die Anspruch haben.
Aber am besten ist natürlich, wenn dann noch Atmosphäre und Story funktionieren. Und es ist immer schwierig.
Aber Story hat ja in Diablo 3 auch nicht funktioniert.
Deswegen nicht wirklich. Die Story von Diablo 3 ist leider nicht so toll.
Ja, das stimmt.
Die von Diablo 2 ist cool.
Ja, deswegen habe ich mich auch so, ich habe ja 2 selbst nie gespielt und dann war ich immer aber Starcraft Warcraft-Fan, dachte mir, oh, Diablo 3, dann kann ich ja nicht mal sehen. War so, hä? Das sieht voll cool aus, aber hä?
Genau, soll ich dann direkt weitermachen?
Mach mal direkt weiter.
Mario Strikers Battle League Football, um dann die 2 für mich persönlich eher negativen Spiele aus dem Juni direkt mal wegzuhaben, weil da habe ich mich ja richtig drauf gefreut. Und das war dann so doof, weil das war dieses zweite Mal, dass Nintendo ein Spiel gemacht hat, das eher für online aufgebaut ist. Und das ist dann cool für die Leute, die so voll in diesem Spielsystem aufgehen. Aber selbst da bin ich ja nicht so ganz reingekommen, weil das so mega aggressiv war und das ganze Rumgetackle und sowas, das und diese 20.000 Spielsysteme, die dann noch dazu kommen, um es mal übertrieben auszudrücken, einfach weil es halt, du musst dich richtig reinfuchsen.
Ja.
Das ist näher dran an einem tatsächlich sowas wie, wenn du ein Fighting-Game anfängst, wo du dann erstmal in Trainingsmodus musst.
Was ja so klingt, als ob es voll dein Shit sein könnte.
Basics zu verstehen. Ja, könnte, wenn dann das drumherum funktionieren würde, aber im Singleplayer hat das ja nur so ein Pseudo-Turnier-Modus, wo du gegen NPCs spielst und am Ende kriegst du einen 3D-Pokal in der immer gleichen Animation, ohne groß was freizuschalten.
Nice.
Und da sage ich dann, nein, danke. Das habe ich ja eine Weile gespielt und ich hatte ja auch Spaß, also mit meiner Freundin zusammen.
Ja.
Aber halt nicht diese Langzeitmotivation, die war halt gar nicht da. Und diese Online-Spielinteresse ist bei mir nicht so hoch. Vor allem nicht mit den Online-Modi von Nintendo, die ja auch gerne mal ein bisschen rumlägen oder sowas. Nee, fand ich sehr fehlgeleitet und sehr dünnes Spielpaket, für das Vollpreis zu verlangen, ist ein bisschen frech.
Ja, ein bisschen schade. Apropos Vollpreis zu verlangen, ist ein bisschen frech. Es ist super schade, weil das war ja wirklich eines, weil es ja auch von
so toll aus in diesem ersten Trailer.
Next Level Games halt kommt.
Das sah so toll aus.
Die Erwartung, die Hoffnung war ja, dass es endlich dieses
Nintendo-Sportspiel,
was dann die alten Zeiten anknüpft.
Richtig, es war genau dieses Ding von wegen, oh, Next Level Games, da habe ich ja gerade richtig Vertrauen drin, dass das ein richtig cooles Paket wird. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Next Level Games dafür können, weil das wird ja von Nintendo sicher vorgegeben sein, wie viel sie da machen dürfen. Und das wirkt wie ein Spiel, wo du noch ein Jahr dran entwickelst, um dann auch mal neben dem Basic-Spielsystem tatsächliche Inhalte ins Spiel zu bringen.
Yep, exakt.
Ach Mensch.
Ich möchte darauf hinweisen, weil ich da gerade drüber geredet habe, erst im letzten Livestream, und das hatte ich in der Liste gesehen, deswegen wollte ich es erwähnt haben, ist jetzt kein eigener Punkt, deswegen auch kein eigener Punkt in dem Kapitelauswahl, aber Death Smiles 1 und 2 hat in seiner Collection jetzt gerade im Juni eine PC-Version bekommen. Ist ein Spiel, Death Smiles 1 ist ein Shoot'em-up von 2007, das ich mir auf der 360 dann ein paar Jahre später mal gekauft habe, was auch einen zweiten Teil bekommen hat, was auch schon auf diversen anderen Plattformen gibt. Aber jetzt gerade im Juni erschien die PC-Version von Death Smiles 1 und 2. Witzig. So ein sehr, sehr wildes Shoot'em-up-Spiel, so ein Hardcore-Bullet-Hell-Ding, falls ihr da Interesse dran habt. Von Cave natürlich kann man sich das dann auf jeden Fall mal angucken. Was ich wirklich viel gespielt habe im Juni, und das eigentlich, da bin ich ganz froh, dass ich nochmal hier drüber reden kann, ist Neon White, weil ich habe auch schon im Podcast einiges über Neon White gesprochen, habe es aber gestern durchgespielt oder vorgestern durchgespielt und gestern dann das Real Ending freigespielt, weil das gibt's halt auch. Du hast ja diverse Nebenquests, die du in Neon White abschließen kannst, und wenn du das Real Ending haben willst, dann musst du die auch machen, und dann schaltest du das halt am Ende frei. Und ich bin wirklich überrascht davon gewesen, wie sehr sich dieses Spiel weiterentwickelt hat im Vergleich zum Anfang, wie komplex es wird. Gegen Ende hin hast du wirklich Minuten.
Spielerisch.
Okay. Minutenlange Level, wo du am Anfang ja wirklich, wo ich mich ja darüber beschwert habe, dass sie selten länger als 20 bis 30 Sekunden lang sind. Ohoho, davon gehen wir am Ende in den Bosskämpfen vor allen Dingen gerne mal weit weg. Und da gibt es auch mal ein Level, das heißt Marathon. Und das heißt halt, ja, 5 Minuten, wo du den Boden nicht berührst. Viel Spaß. Wenn du fällst, musst du neu starten. Aber ist da nicht, also da wird es dann zwar lang, aber auch absichtlich dann nicht so schwierig, dass es super frustrierend wird, weißt du, das schaffst du dann auch, aber es fühlt sich trotzdem cool an, weil du einfach eine 5-minütige Bewegungskombo quasi abschließt. Storymäßig immer noch all die gleichen Kritikpunkte wie vorher, ich finde, das kriegt sich auch nie und das ist dann fein am Ende, aber auch viel zu lang erzählt und hätte ich so nicht gebraucht. Aber spielerisch richtig, richtig, richtig cool, und ich glaube, wenn er Neon White, ich würde gerne ein Neon White 2 mit einer anderen Struktur sehen, wo sie mehr Hotline in Miami machen, bam, 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 weniger bla, bla im Hintergrund, und da bin ich dann, glaube ich.
Ich meine, du hattest ja auch erzählt, 90er. Dass das in der Planung mal alles so ein bisschen anders aussah und sich dann zu dem entwickelt hat, was es jetzt
war. Das sollte mal ein Deckbilder-Shooting-Game sein, und jetzt ist was ganz anderes.
Aber finde ich total faszinierend.
Ja, und aber
es scheint ja auch super beliebt zu sein.
Super, also das finde ich voll überraschend, weil es halt auf vielen Ebenen sehr hardcore ist, aber genau da, deswegen hat es dann viele Leute, glaube ich, angefixt, weil es vielen Leuten die Möglichkeit gibt, in diesem Speedrun, diese Speedrun-Area von Videospielen teilzunehmen, ohne die große Hürde davor, weil das ganze Spiel darum aufgebaut ist. Und das finde ich ganz, ganz cool.
Ja. Ja, bei mir sind noch diverse Empfehlungen dabei im Juni. Die mache ich jetzt aber ganz kurz, weil die wirklich gerade erst in den letzten paar Podcasts erwähnt wurden. Da bitte dann die ausführlichen Diskussionen euch anhören. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge war hervorragend. 2,5 Mal durchgespielt und habe auch noch vor, das mehrmals zu spielen, weil das einfach so, das macht richtig so ein bisschen süchtig. Die Animationen sind so toll und das Spiel fühlt sich so toll an. Hat halt nicht das beste Balancing, weil du die Bosse quasi tot cheaten kannst so ein bisschen mit dieser einen Special-Mechanik, aber genau, ich habe jetzt auch nicht so erwartet, dass ich da irgendwie selber so viel reinbuttern muss. Und wie gesagt, die Präsentation ist hervorragend. Dieses Gesinge in manchen dieser Hintergrund-Themes ist super. Capcom Fighting Collection, großartige Collection, Darkstalkers mal wieder ins Rampenlicht gerückt und auch diesmal mit sehr viel Liebe zum Detail hier zusammengebündelt mit ein paar anderen Spielen wie Cyberbots oder Red Earth, also teilweise auch Spielen, von denen ich vorher entweder schon mal gehört habe oder noch gar nicht gehört habe und vor allem sie selber noch nie gespielt habe. Und die werden hier zugänglich gemacht. Alles online spielbar, richtig tolles Museumsfeature. Und auch da die Präsentation ist richtig schön. Da gibt es ja auch neue Musik in den Menüs und sowas. Und die ist richtig, richtig gut. Ist ein richtiges Gute-Laune-Retro-Paket. Vollste Empfehlung dafür. Genauso wie für DNF Duel. Beziehungsweise nicht ganz vollste Empfehlung, weil das ist schon ein bisschen spezieller. Aber mit dem Spiel hatte ich auch sehr viel Spaß, weil das so ein schön dynamisches Kampfsystem hat, wo du quasi alles mit allem kombinieren kannst in den Moves, was auch dazu führt, dass du im Online-Kampf von manchen Charakteren einmal berührt bist und dann bist du für 10 Minuten in einer Combo drin und dann bist du tot.
Ja.
Das ist dann immer so, ist nicht genau die Art Fighting Game, die ich am meisten oder am liebsten spiele, aber es fühlt sich halt richtig gut an. Die verschiedenen Charaktere fühlen sich richtig gut an und sind auch schön unterschiedlich, dass du halt einen Charakter hast, die Laser und riesige Raketen aus dem Himmel auf die Gegner schießen kann und dann wieder eine, die mit Schwert und Schild kämpft und einen Drachen auf die Gegner schickt. Also sehr schön unterschiedlich. Und Fire Emblem Warriors Three Hopes, gerade erst im letzten Podcast drüber geredet. Das hat mich ja positiv überrascht, weil es dieses Warriors-Gameplay mit Fire Emblem verbindet, was sowieso total sinnvoll ist. Aber ich mochte die Charaktere total und ich mochte total, wie sehr es dann doch dieses Three-Houses-Ding ist. Es ist mehr
ja.
ein Fire Emblem als ein Warriors-Spiel.
Da gibt's immer, das, da haben sie ja mittlerweile wirklich sich in zwei geteilt. Ne? Wir haben unsere genau. Warriors-Spiele, die andere Franchises nutzen, um ein Warriors-Spiel zu machen. Oder wir haben unsere Fire Emblems ja. oder unsere Persona 5 Strikers, die eigentlich wirkliche Sequels zu diesen Serien sind,
und
mit
das
einigen
hier
Elementen
ist,
der Warrior-Spiele.
Also Sequel ist es ja nicht so wirklich, es ist ein wie nennt man denn, ein
Spin-off
ja, am ehesten, ja. genau, aber es hat trotzdem dann die Charaktere, die du schon ja. kennst aus Three Houses und das macht richtig Spaß. Da bin ich im Nachhinein auch ein bisschen traurig drüber, dass das Berserk-Spiel so bla war.
Ja, das ist halt ein sehr einfach ein Warriors-Spiel. Ja, aber ich meine, da ist ja ein bisschen das Überraschende, das passt ja. Also du musst ja kein anderes Spiel
ja,
hier rausbauen.
Ja, schon. Und es hat auch Spaß gemacht, weil da war dann mal die Gewaltdarstellung hilfreich. Genau,
ja.
Ich will auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber es ist jetzt nicht die schönste Art, Berserk umzusetzen. Weil nee. Dafür fühlt es sich dann doch ein bisschen zu abgespult an. Und dann dieses ganze, wir rücken hier das, was mit Kerska passiert total in den Vordergrund und hier hast du einen sehr geschmacklich
Skin.
Fragwürdiges
Komm,
Kostüm,
wie hot sie ist.
Das du dir holst.
Geil, Alter.
Ach ja, was hat sie denn gerade durchgemacht? Oh, naja, denkt man nicht so viel
sie
drüber
ist nackt.
Nach.
Mega geil.
Also das finde ich halt richtig eklig.
Ja.
Und
ist insane.
Das ist, ja genau, das hat Berserk nicht verdient.
Nein.
Aber Berserk hat so viele dieser medialen Umsetzungen
Nein,
nicht verdient.
Da kann sich Berserk in die Neon Genesis Reihe mit einreihen von oh nein, bitte sexualisiert
oh nein,
diese
oh
Charaktere
nein.
nicht. Nein, nein, bitte nicht.
Genau. Und als letztes der DLC zu Cuphead kam tatsächlich auch noch im Juni raus. Mhm. Ich dachte eigentlich, es war ein Juli-Spiel, aber es ist Ende Juni erschienen. Und der ist hervorragend. Den bitte alle spielen. Ich mag sehr, dass sie dort dieses ja auch so ein kleines Theme haben mhm. für den DLC, weil es ist alles hat mit Essen zu mhm. tun. Das zieht sich da durch und das ist super schön. Was für ein schönes Spiel. Sehr, sehr schwer. Und genau das, was ihr denkt, was ihr kriegen würdet, wenn ihr denkt, ihr holt euch einen Cuphead-DLC, der dann vor allem nur 7,99 kostet oder was
ja,
auch immer der Preis
genau,
ist.
Genau, sowas. Es gibt ja nicht viele Spiele wie das, deswegen ist das
nee,
auch
überhaupt nicht.
Komplett
ich finde ja auch die Entwickler so lustig, dass die sagen, ja, wir haben jetzt halt mehrmals verschieben müssen und so. Es hat lange gedauert, aber es gibt halt wenige Leute, die diesen Job machen können.
Ja, genau. Wir haben halt eine Handvoll Animatoren
genau,
gefunden.
Und wir wollen die nicht kaputt arbeiten.
Genau, ja.
Also, ist
und
uns
wir
egal.
Haben das Geld nach Cuphead,
genau, ja,
um
und
einfach machen,
sich,
was wir
sie
wollen.
Sie können sich halt leisten, 5 Jahre
ja.
zu brauchen für diesen DLC.
Exakt.
Oh mein Gott.
Die sind in der Hollow Knight Area.
Ja.
Da gibt, machen sie das Gleiche.
Es gibt vor allem auch, was ich sehr beeindruckend finde beim Cuphead DLC, habe ich im anderen Podcast nicht erwähnt. Es gibt so ein Bonusareal, das habe ich erwähnt, aber nicht, wie das optisch aussieht, weil da haben sie im Hintergrund so eine Art Claymation-Schloss gebaut, das sich dann auch mitdreht.
Oh, cool.
Und das ist faszinierend, wie gut das trotzdem noch stilistisch aus einem Guss wirkt, obwohl es einfach nicht mehr gezeichnet ist.
Ein anderes Ziel ist einfach.
Ja, aber es ist trotzdem so, dann mit den Filtern darüber, dass es diesen alten Filmlook hat, den das Spiel ja sowieso hat. Richtig, richtig cool, da mal mit dem Material zu spielen, aus dem die Kunst gebaut ist, in der du da spielst. Fand ich sehr beeindruckend.
Sehr schön, Tom. Es gibt ein, zwei Spiele, über die wir nicht geredet haben, wo wir ja vielleicht mal die Chance nutzen können, das mal zu erwähnen. Ich glaube, wir haben beide einfach gar kein Interesse an The Quarry. Kann das sein?
Das gucke ich mir bei Easy Allies an.
Ah.
Muss ich nicht selber spielen.
Das ist wirklich, I'm done with this.
Ich bin da auch so ein bisschen.
Die machen wirklich seit Until Dawn das gleiche Spiel. Und in Man of Medan fand ich ja straight up furchtbar. In den Nachfolger habe ich dann nochmal reingeguckt und dachte mir, okay, das ist nicht mehr furchtbar, das ist einfach vergessenswert. Und dann in den Irak-Horror habe ich dann gar nicht mehr reingeguckt, wo die im Irak gegen Vampire kämpfen.
Mit den Easy Allies macht mir das Spaß, weil das sind
ja.
mehrere Leute, die da Witze machen und Jokes haben und vor allem auch sich drauf einlassen auf die Sache. Und ich glaube, so müsstest du es halt spielen, dass du ein paar Leute dabei hast, die sich
drauf einlassen.
Ja, wie
wir es bei Until Dawn gemacht haben, ne?
Genau, und hier ist es ja auch noch so, dass du, jeder kann unterschiedliche Charaktere übernehmen und dann wechselst du halt den spielbaren Charakter. Und das finde ich schon cool. Ich finde gut, dass sie das machen.
Mhm.
Aber persönlich jetzt das selber spielen zu müssen, dieses Interesse ist einfach nicht so groß.
Also ich kann mir das vorstellen, dass ich es irgendwann mal mache, wenn ich wirklich einfach so gar nichts anderes vorhabe und ich vielleicht mit Lucy Sauer sitze und dachte, hey, sollen wir dieses dumme Horror-Ding einfach mal wegspielen. Aber ich finde, das, was sie da mit Until Dawn gemacht haben, trägt sich nicht als alleiniges Konzept. Sie telltalen ja das. Sie machen ja, wie Telltale nur Walking Dead dann gemacht haben für die nächsten 10 Jahre, machen sie ja nur noch Until Dawn. Aber A, machen sie Until Dawn gefühlt in schlechter, weil Until Dawn ja gefühlt so dass die beste Form von dem Spiel bereits war, was sie da gemacht haben. The Quarry kam jetzt auch wieder viel deutlich besser nochmal an als die Dark Picture-Spiele, aber auch nicht großartig. Also Quarry war jetzt auch nicht ein Spiel, wo alle sagen, wow, geil, sondern eher wieder, ah, das ist cool. Und ich finde halt, da, irgendwas damit machen. Irgendwas, was ihr vorher nicht gemacht habt, aber nichts davon passiert. Und das finde ich total weird, weil ich finde, es gäbe diverse Ansatzpunkte, wo man sagen könnte, ah, lassen wir das doch mal besser machen.
Es gibt theoretisch spannendere Szenarien, die man umsetzen könnte und Genres, die man umsetzen könnte. Ja. Und da denke ich auch, da sind sie sehr, drehen sie sich ein bisschen im Kreis.
Ja.
Das mit The Quarry finde ich noch interessant, weil es ja eigentlich mal ein Stadia-Spiel war.
Ja.
Und dann
wie dieses Rick and Morty-Spiel.
Die
wurden dann aufgesetzt.
Hat das nicht funktioniert, weil es ja so merkwürdig ist, weil ja die Dark Pictures Anthology noch läuft und dann trotzdem sie jetzt The Quarry dazwischen schieben. Es wirkt so, hä?
Das ist ja schon, also es ist schon einfach selbst an, dass 2K ist halt gepublished, weil plötzlich sagt halt 2K, hier in 2 Monaten kommt das raus. Also, hä? Und deswegen ergibt es Sinn, weil die dann sich halt die Publishing-Rechte für dieses fertige Spiel gesichert haben und es vorher halt von Google finanziert wurde. Und das ist ja, ne, muss man sagen, Quarry ist ein großes Ding. Ist nicht Dark Pictures, so ein kleines Spiel, sondern da haben sie mehrere Jahre lang gearbeitet und ist so ein bisschen, ich glaube, das könnte man als den vollwertigeren Nachfolger von Until Dawn vielleicht ein bisschen interpretieren.
Gesichter können die übrigens auch noch nicht.
Nein, das ist, glaube ich, das, was mich am wirklich. Das ist der oberflächliche Grund, aber der mich am meisten. Ich kann, wenn ich deren Zähne sehe von diesen Charakteren, will ich aus dem Fenster springen. Die sehen so
merkwürdig.
Ich hab noch nie ein Spiel gesehen, was technisch so hochwertig ist und trotzdem so scheiße aussieht.
Ja.
Ich finde, diese Spiele sehen furchtbar aus. Ich kann mir wirklich die Charaktere in Warhammer, 40K, Chaos Gate, Demon's Gates, Hunters of Gates angucken und denke mir, die Charaktere sehen besser aus, obwohl das 3 Generationen technisch schlechter aussieht.
Ja, weil du irgendwie in einer Art von Uncanny Valley ist es ja, naja, doch teilweise schon, weil in bestimmten Shots sehen sie halt so realistisch aus, weil es ja auch echte Schauspieler sind.
Ja.
Also du erkennst ja auch die Schauspieler wieder.
Ja.
Und dann zu sehen, wie sie reden und aus manchen Kameraperspektiven ist das wirklich wie ein. Also da wirkt das wie absichtlicher Horror, ist es aber nicht.
Die lächeln halt immer mit so offenen Augen und zeigen dann die Zähne und du denkst so, glauben Aliens, dass wir lächeln, weil sie das nicht verstehen, was wir machen. Und so sieht das aus, was ihr da macht. Darüber komme ich schwer hinweg.
Wie so Roboter, die so einen Skin-Suit
anhaben. Ja, exakt. Es sind auch Echtzeitstrategie-Spiele, Klammer auf, vielleicht ein bisschen VX-Spiele erschienen, einmal zu Dune. Wo ich auch immer noch deutlich mal wo ich auf jeden Fall mal noch deutlich mehr reingucken werde. Es erschien jetzt auch ein echtes Strategiespiel zu Starship Troopers, was ich finde ziemlich cool aussieht. Da will ich auch noch mal reingucken. Und Tom, es erschien ein kleines Spiel namens Eye the Somnium Files Nirvana Initiative.
Yes.
Und das können wir vielleicht noch mal kurz nutzen, um darauf hinzuweisen. Wir haben mit Absicht gewartet, weil wir einfach ein bisschen Zeit einplanen wollten und wir gerade diverse Videoprojekte gearbeitet haben, die ein bisschen Vorrang hatten. Aber jetzt haben wir Zeit und wenn ihr diesen Podcast hört.
Du liest es ja aber auch noch nicht so lange.
Ja, schon 2-3 Wochen. So, also nee, wir werden.
Nee.
2 Wochen
ist es
ja.
Der Release bei uns ist doch noch nicht 2 Wochen her.
Es erschien am 24. Juni. Hatten wir das auf Steam gekauft. Ja, das ist ja, wurde in Europa verschoben auf den anderen Plattformen, auf den 8. Juli. Aber es am 24. Juni hatte ich es direkt auf Steam geholt. Es
erschien. Ach so, doch ja, in.
Das ist ja das
hierzulande
der internationale Release war 24. Juni und weil die Collector's Editions in Europa verschoben werden mussten, mussten sie das dann insgesamt in Europa verschieben auf den 8. Juli, aber nicht auf Steam. Auf Steam erschien das hierzulande am 24. Juni.
Also theoretisch der Konsolen-Release hierzulande.
Der war letzte Woche.
Genau, letzte Woche.
Gewesen. Aber auf Steam und überall anders erschien es bereits am 24. Juni. Und wenn ihr diesen Podcast gerade hört, dann könnt ihr euch bereits die Aufnahme angucken unseres Livestreams vom Donnerstag, denn dort haben wir endlich damit angefangen, Eye the Somnium Files Nirvana Initiative zu spielen. Wir werden das nämlich mal wieder in einem Let's Play bei Time to 3 begleiten. Dieser Livestream, den seht ihr auch auf Time to 3. Das ist halt einfach der erste Teil, den wir da mit dem Chat und mit der Kamera mit euch teilen. Und danach geht's dann wie in einem klassischen Let's Play vom ersten Teil auch weiter. Ich freue mich da ultra drauf, einer meiner Most Wanted des ganzen Jahres und wir haben einfach damit ein bisschen gewartet, um halt wirklich dann die Zeit zu haben, die wir dann auch da reinstecken wollen, weil wir beide waren ja gleichermaßen begeistert.
Ja, es hätte sonst nicht dazwischen gepasst. Eye the Somnium Files war eins der besten Spiele seines Jahres, das ist
auf jeden Fall.
Und das finde ich beste Spiel von
Kotaro Uchikoshi.
Uchikoshi.
Würde ich auch zustimmen, ja.
Der Name.
Ich habe diverse Aspekte der anderen Spiele, liebe ich auf ihre eigene Art, aber ich glaube, wenn jemand was anderes empfiehlt als Eide Somnium Files als erstes Spiel von Kotaro Uchikoshi für Leute, die es noch nicht kennen, der ist verrückt. Also das musst du eigentlich. Also wenn jemand sagt, nee, probier zuerst mal Virtuous Last Reward aus, nee, mach auf jeden Fall zuerst Eide Somnium Files und dann kannst du sehen, ob dir zumindest im Prinzip das gefällt, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und wenn du dann dich traust, dann kannst du richtig in die Tiefe gehen und nein, nein, nein. Und Future's Last Rewards und sich beteiligen an
das Spiel. Es ist wahrscheinlich, also du meinst wahrscheinlich auch wegen Zugänglichkeit, ne?
Weil es ist das zugänglichste Spiel. Es ist auch einfach das beste Spiel. Also es sieht am besten aus.
Und das von der Präsentation, genau.
Die Sprachausgabe ist hervorragend. Es ist kein
Visual
Novel. Aber es ist
jetzt auch nicht schlimm, wenn man Adventure. Mit Nein, Nein, Nein anfängt.
Ich glaube halt, es ist für 90% aller Leute empfehlenswert. Also die werden wahrscheinlich mit The Somnium Files weniger abgeschreckt werden als von Nein, Nein, Nein. Das ist, glaube ich, einfach mein Ding. Weil du halt so ein Telltale-artiges Adventure, das super toll aussieht. Ja. Oder ein absolut insanes 40 Stunden langes Visual Novels. Da glaube ich dann, dass das Erste.
Man liest halt sehr viel in Nein, Nein, Nein.
Genau, dass das Erste dann wahrscheinlich mehr hinhaut. Jedenfalls, das könnt ihr euch jetzt angucken. Und das soll es gewesen sein mit unserem zweiten Teil unseres Rückblicks auf die erste Jahreshälfte des Jahres 2022.
Ein aktuelles GOTY bisher?
Das ist echt schwer zu sagen, weil ja.
Finde ich auch.
Der erste Podcast war durchsetzt von Enttäuschungen, hatte eigentlich fast nur Enttäuschungen und Sifu. Und deswegen fällt mir das schwer. Also ich glaube, es ist wirklich sowas wie Sifu bisher, vielleicht Hardspace Shipbreaker. Vielleicht gibt es auch aktuell gar keinen Teil 1, gar keinen Platz 1, sondern aktuell würde ich die Liste bei Platz 2 beenden. Habe ich letztens in der Dusche drüber nachgedacht.
Ich glaube, ich hätte auch keinen Platz 1, keinen direkten.
Tunic. Also ich glaube, wenn ich darüber nachdenken würde, was auf Platz 1 wäre, wäre es ein Kampf zwischen Sifu, zwischen Tunic und zwischen Hard Space Shipbreaker. Ja, ich glaube, das sind die drei Spiele, die ganz oben sind da gerade.
Stranger of Paradise.
Stranger of Paradise. Ja, das ist auf Platz 0. Das
ist auf Platz 0.
Außer Konkurrenz.
Das finde ich eigentlich schön.
Außer Konkurrenz ganz oben oder ganz unten, je nachdem, wie ihr 0 interpretiert. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für euren Support auch. Bitte erneut, falls vielen ihr Dank. Von April, Mai, Juni Spiele habt, über die wir noch nicht geredet haben, lasst sie gerne in den Kommentaren da.
Das war keine vollständige Liste gerade.
Das war überhaupt keine. Ja, aber es war keine vollständige Liste, aber es war schon eine lange Liste.
Also es war auf jeden Fall eine lange Liste.
Viel abgedeckt, aber ich habe noch ein Dutzend Spiele gesehen, die ich nicht gespielt habe, wo ich dachte, da hätte ich gerne noch drüber geredet.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin und vielen Dank.
Tschüss.
Tschüssi.